Herzlich willkommen bei Utility 4.0, der Podcast zur gleichnamigen Buchreihe über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Von und mit Oliver Dolesky und Timo Eggers. Heute mit Ralf Leufkis von Kivitas Connect aus Münster.
Das heißt, ich habe eigentlich zwei Themen. Das eine ist, ich kriege es alleine, werde ich es nie hinbekommen. Vor allem nicht, wenn ich irgendwie auch immer auf die kleineren, die ländlicheren und die mittelgroßen Städte gucke. Und aber die großen kann man mit einbeziehen. Das ist das eine. Das andere ist, dass das, womit man sich beschäftigen muss und die Lösungen, die sich anbieten und aufdrängen, ein hohes Kooperationspotenzial einfach aufzeigen und aufweisen. Und die Frage ist dann natürlich, wie kriege ich das irgendwie verstetigt und operationalisiert mit diesen beiden Triebfedern oder diesen Thesen in ein Konstrukt, in dem ich Häuser und Leute zusammenbekomme, die gemeinsam an solchen Sachen arbeiten, um einfach schneller, effektiver und günstiger zu werden und einfach mehr auf die Straße zu bekommen, als wenn das jeder Einzelne so tun könnte.
Diese Podcast-Folge beschäftigt sich mit dem Thema Smart City im allerweitesten und im Speziellen damit, dass sich mit Kivitas Connect ein Verein gegründet hat, vor noch nicht allzu langer Zeit, wo sich Stadtwerke, ja, kleine, mittlere Art, Kommunen, aber auch Städte zusammengetan haben, um das Thema Smart City gemeinschaftlich anzugehen. Und ja, ihr werdet schon merken, diese Podcast-Folge ist relativ ruhig. Der Ralf ist ein relativ, ja, zurückhaltender, ruhiger Mensch, was vielleicht diesem Thema zuträglich ist. Und auch, wenn man dort Leute zusammenbringen will, Firmen zusammenbringen will, dass man nicht immer, ja, wie so oft üblich, die große Welle schlägt, ja, die Buzzwords raushaut und alles so groß und dann wieder unhandlich macht und irgendwie auch gefühlsmäßig nicht überall passend. Insofern ist vielleicht Ralf genau der richtige Mensch, der diesen Verein mit ins Leben gerufen hat, der versucht, ihn aufzubauen, groß zu machen. Hört mal rein. Wir sprechen natürlich über ihn, über seine Entwicklung, Münsteraner Jung. Auch mal schön, dass wir jetzt nicht immer nur diese Universitätskarriere mit Auslandsaufenthalten hier und dort jetzt beim Ralf mal findet, sondern ganz normal. Jemand geht zur Schule, macht eine Ausbildung, macht nochmal eine Ausbildung, landet dann aber beim tollen Unternehmen wie iTEMS und ja, was viele Jahre später daraus entstehen kann mit so einem Verein Kivitas Connect und was er sonst noch so gemacht hat, links und rechts des Weges, über das sprechen wir ja alles noch, finde ich auch mal ganz schön, dass man diesen mal so eine, ja, unaufgeregtere Karriere von einem unaufgeregteren Menschen hier kennenlernt. Also, hört mal rein. Viel Spaß dabei. So, heute wieder bei Utility 4.0. Neuer Podcast, neues Thema. Weiß ich gar nicht, ob wir das Thema Smart City hier schon mal so richtig hatten. Egal, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und dabei ist hier der Ralf Leufkis heute von, ja, wir haben es eben besprochen, von Kivitas Connect. Einem ganz interessanten Projekt, was neu in der Welt ist, eine Kooperationsplattform für Stadtwerke, die sich dem Thema Smart City zuwenden, so würde ich es jetzt mal formulieren. Und vielleicht nach einer Stunde bin ich noch ein bisschen schlauer, wenn der Ralf mir das noch mal ein bisschen genauer erklärt hat. Erstmal hallo, Ralf.
Guten Tag.
Schönen guten Tag, sehr förmlich, aber auch okay, wir kriegen das schon hin. Ralf, ja, am Anfang mache ich immer so Dinger, so ein bisschen erzählen über dich, deinen Weg, bislang, wo warst du so unterwegs, wie bist du groß geworden, wie tickst du eigentlich so als Mensch? Kannst du mal anfangen, dann frage ich so ein bisschen links, rechts und ich kenne dich zwar ein bisschen, aber ich denke, es ist auch noch die eine oder andere Neuigkeit für mich dabei oder eine andere Frage habe ich da bestimmt noch. Insofern, wer bist denn du?
Ja, gute Frage.
ja. Philosophisch.
Ja. Ja, wie fängt man an? Ey? Ich bin 34 Jahre alt, ich bin in Münster geboren, in der Nähe Münster. Von Münster auch geboren. Ja, Münster, das schöne Münster.
Ja.
Und wohne und arbeite und lebe jetzt auch wieder in Münster, das schon seit jetzt 11 Jahren wieder.
Ja. Warst du mal unterwegs oder warst du mal
weg? Ja, nur nicht so wirklich, ne. Mhm. Also nicht so, dass ich irgendwie wirklich mal woanders gewohnt habe. Mhm. Und irgendwie, weiß ich nicht, hat mich auch nie so richtig was weggezogen. Also irgendwie meine Family ist irgendwie hier, der gesamte Familienstamm meiner Frau quasi ist hier verankert, auch ja. In Münster direkt.
Ja klar, aber ich meine, gut, es geht heute um Smart City und Münster ist ja schon auch so ein bisschen eine kleine studentische Smart City auch. Und warum, also Warum soll man da auch, warum in die Ferne schweifen, wie man so schön sagt, wenn es irgendwie auch zu Hause ganz geil ist? Also
ja, ist ja die Frage, ob Smart City der Grund ist, warum man irgendwo hinzieht. Ne? Und ob Münster eine Smart City ist, ist ja auch nochmal so eine Frage irgendwie. Ist auch die Frage, wie man Smart City definiert. Aber
auf jeden Fall viele Fahrräder, wenn man das jetzt macht. So.
Richtig, aber Fahrradfahren ist ja erstmal analog.
Ja. Nein. Ja, okay. Also, aber du bist ein richtiger Münsteraner quasi. Und was für ein Wesenszug sagt man den Münsteranern dann im Allgemeinen so zu?
Das ist ja Urwestfalen hier so, ne?
Ja, ich glaube,
in Westfalen dichtet man viele Sachen an.
Ja.
Wahrscheinlich eher so zurückhaltend. Ich glaube, man sagt, also wir hatten das letztens gesagt, irgendwie, ja, aber das trifft eigentlich eher auf die norddeutschen Typen zu, ne? Irgendwie so im Rheinland trifft man sich oft und sagt, komm, ne, meld dich mal, und wenn jemand sagt, ich melde mich, dann meldet er sich nie.
Und genau. Also hier im Rhein, ich bin ja Norddeutscher im Rheinland hier sozusagen, und es ist immer so diese Unterscheidung zwischen, manche sagen, die Kölner sind sehr tolerant, und manche sagen halt, ja, den Kölnern ist einfach alles scheißegal, weißt du? Und das ist die Mischung zwischen, mir ist das egal und ich bin tolerant, da kann man halt sehr schön hin und her eiern.
Ich glaube, so Münsterländer oder irgendwie dieses Urwestfälische ist, glaube ich, mehr so ein bisschen Understatement, zurückhaltend irgendwie, glaube ich, das Typischere ist
vielleicht. Okay. Was hast du denn gemacht nach der Schule irgendwie? Wie war so dein Ausbildungsweg?
Nach der Schule habe ich, ich habe Realschule, war auf der Realschule und habe danach dann gedacht, keine Ahnung, was ich so vorhabe, vielleicht noch studieren, vielleicht auch nicht, und habe dann irgendwie so einen Zwischenweg gewählt. Ich habe so eine schulische Ausbildung gemacht, informationstechnischer Assistent. Gab es jemanden, der bei mir an der Schule sich hingestellt hat und gesagt, das Ding, das solltet ihr machen, wenn ihr noch nicht so wisst, irgendwie, ob ihr studieren wollt, also das Fachabi mit dabei gewesen, oder ob ihr irgendwie einen Beruf wollt, und damit habt ihr so eine große Basis und werdet quasi mit Kusshand auch genommen auf dem Markt. Und die gleiche Frau hat, glaube ich, ungefähr ein halbes Jahr später dann da gestanden, als ich dann auf der Schule war, und gesagt, das tut mir leid, aber irgendwie wird diese Ausbildung und dieser Ausbildungsgang gar nicht angenommen.
Ach so, ja, super. Nicht zustande gekommen, leider.
Ja, doch. Also den gibt es, glaube ich, auch immer noch, aber er wird halt irgendwie nicht als vollwertige Ausbildung eigentlich angesehen. Das ist eine ganz gute Grundausbildung, irgendwie so für alles rund um IT. Also irgendwie, ich weiß nicht, von Bits und Bytes und Programmieren und eigentlich, ich weiß nicht, auf Assembler-Basis irgendwie entwickelt, und dann nach der Zeit auch festgestellt, dass irgendwie Entwicklung selber nichts für mich ist.
Aber so, also Computer war schon so ein bisschen deine Affinität, so dass du das, weil sonst hättest du es wahrscheinlich auch nicht gemacht, oder?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also irgendwie so generell physikalische Ausrichtung, Computer, Elektrotechnik. Ja. Meine Eltern sind selbstständig und haben so einen Radio- und Rundfunkladen.
Ein Radio- und Rundfunkladen, sollte ich Fernseher kaufen und so klassisch?
Ja, cool. Ich habe mit 14 angefangen, Schüsseln auch irgendwie in meiner Freizeit aufzubauen und auf Kunden zu fahren, solche Sachen zu machen. Genau, und dann halt irgendwie natürlich eine gewisse Affinität, ne? Irgendwie abends in der Werkstatt gesessen, noch irgendwie schon mit 5 oder 6 ein bisschen rumgelötet und irgendwie solche Sachen gemacht.
Geil. Kannst du es noch heute? Kannst du noch so, reparierst du noch so mit
Lötkolben? Ja, also wenn ich meine, das kann man heute noch großartig löten, ne?
Aber, also ein Lora-Waren kannst du ja mal zusammen löten oder so, keine Ahnung.
Ich mach das. Also grundsätzlich habe ich keine Angst vor Elektrizität, sagen wir es mal so.
Okay.
Ich glaube, ich bin immer ein gern gesehener Gast bei Umzügen und Renovierungen und so, weil ich nicht unbedingt zwei linke Hände habe. Ich bin nicht vom Fach, und das sieht man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, aber ich glaube, dass ich irgendwie so eigentlich alles ganz gut kann und dass auch alles nicht ganz scheiße aussieht, wenn ich das dann gemacht habe und irgendwie ganz verkehrt ist, aber so als Allrounder, glaube ich, irgendwie.
Ja. Okay, aber du hast jetzt hier das dann nicht gemacht, kam nicht zustande. Was hast du dann gemacht?
Nee, doch, das habe ich gemacht.
Ach so,
Und während ich das gemacht habe, war diese gleiche Frau, die das mit hohen Worten beworben hat und quasi ein halbes Jahr oder ein Jahr später gesagt, es ist schön, dass ihr jetzt alle hier seid, aber mit der Ausbildung könnt ihr eigentlich nichts anfangen, aber macht mal weiter. Hab dann danach überlegt, nochmal zu studieren, also ein bisschen aber auch in die Physikrichtung, oder halt nochmal eine Ausbildung anzuschließen. Hab mich dann für die Ausbildung entschieden. Das habe ich dann bei der Items gemacht. 2006 als Fachinformatiker Systemintegration. Witzigerweise damals auch dann mit Alex zusammen.
Ist ja auch. Also, ja. Ihr wart beide, seid da gestartet 2006.
Ja, genau, beide gleiches Ausbildungsjahr auch.
Ah, und gleiche Ausbildung auch.
Also, genau. Mhm. Wir waren noch in der gleichen Berufsschulklasse und irgendwie und haben da dann 3 Jahre auch in der gleichen Abteilung. Mhm. Die gewerkelt und gemacht und getan. Das ist so eine ganz klassische Ausbildung, ne? Also irgendwie viel Tunschlüsselpart irgendwie und so diese klassische Rechnerbetreuung und irgendwie die klassischen Arbeitsplatzsysteme, die so im Hintergrund passieren, so ein bisschen Rechenzentrumsbetrieb, Einblicke bekommen
und solche Sachen. Und auch schon so ein bisschen Energie-Background, ja, weil iTunes ist ja ein Dienstleister für Stadtwerke, ergo Energiebranche war dann auch genau. Schon so die ersten Berührungspunkte, ne?
Genau, also eigentlich nur, ne? Also wir machen machen ja keine Industrie oder sonst was, sind ja selber auch ein kommunales Unternehmen. Und haben das dann da gemacht irgendwie und auch irgendwie dann natürlich ab 2006 dann irgendwie auch das Wachstum und die Weiterentwicklung so miterlebt. Ja. Ich bin dann irgendwann zum Ende der Ausbildung hin so ein bisschen in den SAP-Bereich abgerutscht. Das heißt, dass ich meine Abschlussarbeit habe ich in der SAP-Basis dann geschrieben. Und hatte dann die Möglichkeit, dann halt quasi bei der iTunes zu bleiben und in den SAP-Basisbereich zu gehen. Dachte, das ist dann vielleicht auch nicht die verkehrteste Idee, irgendwie was mit SAP zu machen. Das hört sich erstmal ganz gut an. Ja. Genau, und habe dann SAP-Basisadministration gemacht, ein paar Jahre lang. Irgendwie alles Mögliche so dabei gewesen, was man halt im SAP-Bereich gerade in Basisthemen macht. Also wirklich die Serverbetreuung, die Datenbanken, Release-Management und irgendwie all das, was irgendwie so dazugehört. Und habe dann irgendwann, weiß ich nicht, nach ein paar Jahren angefangen, so ein bisschen so diesen Pre-Sales-Part mit zu übernehmen, so Produktkalkulationen zu machen im SAP-Bereich dann auch. So in die Kundengespräche zu gehen, auch bei Ausschreibungen mitzuarbeiten, zu gucken, was braucht man da, wie kann man das auch so weiterentwickeln, was können so Landschaftsarchitekturen auch dann irgendwie sein, wie kann man das irgendwie mit Preisen beschildern, wie viel Aufwand wird und braucht überhaupt so eine SAP-Landschaft. Ja. Habe das dann immer mehr gemacht dann mich so ein bisschen eingearbeitet, so ein bisschen natürlich auch in die technologische Architektur und das dann so ein bisschen übernommen, auch für uns dann bei der iTunes, dass ich dann so ein bisschen die technologische Architektur mit weiterentwickelt habe und geguckt habe, wo geht die Reise da überhaupt hin, was müssen wir machen, wie können wir weiter standardisieren, wie können noch größere Release-Projekte aussehen, habe Release-Updates bei Kunden irgendwie geleitet, dann so ein bisschen Projektleitung mitgemacht und solche Sachen. So ein bisschen weg dann quasi vom harten Blech hin zu blechnahen Sachen drumherum.
Ja, aber ich finde so, wenn ich das so höre, ist es so dieses Stichwort irgendwie so von der Pike auf gelernt irgendwie so, ne? Also so finde ich so, erstmal geguckt, wie funktionieren bestehende Projekte auch wirklich deep da an der Basis und dann so langsam sozusagen immer mehr oder immer dem rausgewachsen und dann auch mal sozusagen nach vorne mehr denken. Also ist ja eigentlich sehr cool auch, dass du, es gibt ja auch so andere Karrieren, die dann in der Beratung irgendwann sind und die haben diesen Unterbau überhaupt nicht, ja. Und gut, die kommen auch irgendwie mit ihren PowerPoint-Folien irgendwie weiter, aber es ist ja auch immer, glaube ich, ganz cool, wenn man wirklich weiß, deep weiß, wovon man spricht, so, ne? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Das hat geholfen. Ne? Irgendwie manchmal ist es auch hinderlich, weil man sich natürlich dann irgendwie auch in Einzelheiten oder irgendwie in so kleineren Sachen verrennt, je nachdem, was so das Ziel ist. Aber auf jeden Fall eine coole Zeit gewesen, so sich da auch reinzufuchsen. Und die so SAP-Welt ist ja auch nochmal so eine Welt für sich irgendwie. Ja. Und dann auch zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, dann auf die ersten Messen da zu fahren. Und dieses ganze Drumherum um SAP ist ja irgendwie...
Ja, das ist schon schillernd oder auch groß, oder? Also
ja,
SAP ist eine gute Powerfirma aus Deutschland, so, ne? Wo viel...
Ja, und auch dieses ganze Ökosystem drumherum, dieses ganze Berater drum, Universum drumherum irgendwie. Ja. Nicht alleine die DSAG, also diese deutschsprachige SAP-Anwendergruppe, irgendwie da irgendwann auch angefangen, dann aktiver zu werden und so mal zu gucken. Das ist halt so eine Welt für sich, die ist dann auch wieder klein, genau wie die Energieversorgungsbranche ja auch irgendwie. Irgendwie kennt man dann doch irgendwie viele wieder und trifft andauernd bei allen möglichen Veranstaltungen, aber ist halt auch irgendwie groß, ne? Und irgendwie so eine Welt für sich und irgendwie alle klopfen sich gegenseitig auf die Schultern, weil sie SAP-Berater sind.
Ja, es war auch eine riesen Gelddruckmaschine, ne? Da die Lizenzen, da die Beratung drumherum und es ist zwar nicht jetzt so unser Hauptthema heute, aber wenn du jetzt eh da mal an der Strippe bist, wie, also SAP und Energiewirtschaft ist ja auch so ein wechselseitiges oder hat ja auch viele Ups und Downs, so, ne? Ja. Irgendwie. Aber ist ja immer noch ein relevanter Player auch in dem Bereich, auch wenn da dann die Lizenzen irgendwann nach 100 Jahren auch mal ablaufen und da es da immer Probleme gibt, ob man irgendwas weiter betreut oder nicht. Aber sie sind ja immer noch da. Und aber wie beurteilst du das jetzt so vor dem Aufkommen dieser ganzen neuen ja, Anbieter so, die Powerclouds, die Lynktex, die Krakens und so. Ist da was Fundamentales sich am Verändern in dieser Welt? Oder sagst du, nee, einfach neue Wettbewerber, andere Technologie, nicht, muss man nicht viel so rein interpretieren von irgendwelchen Paradigmen wechseln? Oder hast du da eine Meinung irgendwie?
Wenn ich eine Abrechnungsplattform für irgendwie viele Zählpunkte habe, die nicht SAP ist, dann hat sich ja schon fundamental was geändert irgendwie so in der Landschaft. Ne?
Wieso? Weil das sonst immer alles SAP war sozusagen.
Früher war es eigentlich, ja, genau.
Ab 100.000 Zählpunkte SAP, so nach dem Motto.
Ja, ganz grob, genau. Aber wenn man jetzt so bei 2, 3, 4, 500.000, 800.000 Zählpunkten irgendwann ist, dann, dann vor allem auch irgendwie mit einer vernünftigen, also Prozessgesamtkostenbetrachtung ja auch immer. Dass Gesamtkostenbetrachtung ja auch immer irgendwie so ein Thema ist irgendwie und man ja nicht nur die Einzelprozesse sich angucken muss. Und dann ist so ein integriertes System, wie eine SAP das auch immer noch anbietet, schon irgendwie auch ein Brett. Mhm. Ja, also auch vor allem mit den Integrationen in die kaufmännischen Prozesse, in die ganzen Logistikprozesse, ins PM, ins MM, ja. Wo ja auch viele energiespezifische Themen sind, ne? Also diese ganzen Zählerwechselprozesse und sowas. Also das ist ja schon ein verflochtenes System und nicht so ganz trivial, sonst hätten es, glaube ich, in der Vergangenheit auch viele andere geschafft, irgendwie so ein Konkurrenzprodukt dazu zu bauen.
Und warum schaffen die das jetzt erst in letzter Zeit, dann so ein paar Anbieter so ein bisschen relevanter zu werden? Wie ist da deine Sicht?
So Zahn der Zeit auch so ein bisschen, ne? Hat sich ja technologisch ein bisschen was geändert auch. Die natürlich dann aber auch ein bisschen fokussierter da irgendwie um die Ecke kommen und jetzt irgendwie, ich weiß nicht, es gab ja immer mal so auch Initiativen von größeren wie Telekom zum Beispiel, das ist ja ein schönes Beispiel, die es mal versucht haben, sehr massiv in die Energiewirtschaft reinzudrücken. Aber dass das halt einfach nicht hingehauen hat, so mit dem typischen Telekom-Vorgehen zu sagen, ja komm, Energieversorgung können wir mitmachen. So,
ne? Ja, so diese ne? Wir haben auch viele Kunden, wir haben auch viele Telefone da draußen, das muss doch irgendwie hinzukriegen sein. Was sind eigentlich diese Zeitreihen bei euch nochmal nebenbei gefragt?
Genau, diese Energieabrechnung, was ist da jetzt das Problem?
genau. Aber okay, du sagst aber einfach, also wenn ich das so rauslese zwischen den Zeilen, so, es hat sich schon ein bisschen was verändert, allein weil es so Alternativen zu SAP auch in diesen größeren Bereichen gibt. Vielleicht liegt es
so ein bisschen. Die Anforderungen haben auch so ein bisschen geändert, irgendwie so, ne?
Die also, was?
Die Anforderungen, ja. Also auch die Systemarchitekturen, wenn man sich SAP anguckt, das ist ja schon, ich glaube, was SAP richtig, richtig gut gemacht hat damals, ist, ihr System zu öffnen für diese ganzen Beraterlösungen und Partnerlösungen und all das, ne? Dass ich das so stark customizen kann und in eigenen Namensräumen agieren kann und trotzdem den Kern weiter nutzen kann oder auch irgendwie komplett wieder später überbügeln kann.
Früher Application Store quasi, ne? So ganz früher. So ein bisschen, aber die Öffnung für andere, die darauf auf dem Klavier andere Lieder noch gespielt haben.
Ja, total. Und dann damit ja auch irgendwie so ein Ökosystem aufbauen, wo alle von dir abhängig sind. Ne? Irgendwie, wenn SAP jetzt mal runtergeht, ist es ja SAP als große Firma an sich. Aber wenn man mal guckt, irgendwie dieses ganze Berateruniversum drumherum, das hängt ja alles mit dran. So, ja. Das ist ja nicht nur SAP. So, muss man sich vorstellen, wenn Mercedes irgendwie, als wenn Mercedes alle Taxifahrer irgendwie, die Mercedes fahren, irgendwie quasi mit versorgt und die nicht was anderes fahren könnten als Mercedes,
ja.
Mercedes dann vor die Wand fährt dann, und alle Taxifahrer mit untergehen, weil Mercedes und jetzt nicht, weil irgendwie andere Dienstleistungen irgendwie in die Ecke kommen, aber das wäre vielleicht so ein bisschen vergleichbar. Ne? Also das ist irgendwie so was die geschafft haben, was glaube ich kaum einer, wenn überhaupt jemand irgendwie nochmal so wiederholen konnte in dem Maßstab. Mhm.
Ja, ich bin gespannt, wie sich das alles so entwickelt. Ich bin ja auch dann viel bei so Stadtwerken, die kein SAP haben, ein bisschen kleiner sind sozusagen. Und ich merke halt schon immer wieder, dass die ganze IT immer mehr zum so einem Senkblei wird, ne? Wenn man irgendwie mal über Strom und Gas, Commodity, KWH-Geschäft so rausgeht. Und da überlegen sich natürlich schon viele, was bedeutet das jetzt und wie kommt man da an das andere ran? Lohnt sich das überhaupt noch? Es gibt ja auch so Meinungen im Markt, ach komm, Vertrieb ist eh auf dem absteigenden Ast maximal und was heißt maximal, aber es maximal ist einfach, bleibt vielleicht stabil, aber da jetzt noch groß zu investieren in so Plattformen, wo ich alles miteinander mixen kann, vertrieblich jeden Kram da abbilden kann, komm, lass mal lieber ins Netz gucken und dann machen wir da noch ein bisschen das zu Ende und dann gibt es auf der anderen Seite so diese, habe ich letztens den gehört von den Deutschlandmenschen da von Octopus Energy, ne? Die sagen halt, wir ohne diese Plattform, die wir uns gebaut haben, könnten wir nicht so geile Produkte bauen, wie sie also da wirklich sehr verrückte Sachen erzählt, die sie dann ein paar Klicks zusammenstellen können und agieren können. Ne? Also Alles sehr unübersichtlich auch.
Aber wenn ich Produkte anbieten möchte, dann muss ich ja halt irgendwie auch, ne, dann muss ich irgendwie einen Kunden haben, dann muss ich irgendwie auch Produkte bauen können, das irgendwie abrechnen können. Wenn ich mir das Netz angucke, die haben ja keine klassischen Produkte im eigentlichen Sinne, so wie man. So, dann brauche ich das natürlich nicht. Und andererseits muss man auch sagen, so, wenn du sagst, so jetzt irgendwie, dann machen wir das im Netz noch und dann machen wir das noch zu Ende. Das ist auch irgendwie so eine, so wie Kapitän auf sinkendem Schiff, irgendwie so, ne?
Dann ja. Aber das, also, aber du kennst ja diese Diskussion. Ja. Hat Stadtwerke, hat es denn noch Sinn, bitte? Oder verschwinden diese Kilowattstunden nicht in irgendwelchen Dingen dann und sind damit drin maximal und dann brauchst du auch kein Kundencenter mehr in der Stadt. Aber
stimmt. Aber ich muss auch sagen, ich habe also irgendwie später dann ja auch Sachen gemacht, die nicht mehr viel mit SAP zu tun haben und mittlerweile eigentlich auch gar nicht mehr.
Ja, wie ging es da weiter dann?
Wir haben lange gebraucht, dann mich dann noch komplett davon zu lösen. Das ist ja irgendwie auch so eine Entscheidung.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, irgendwie sowas. Auf jeden Fall noch so die letzten Anknüpfungspunkte waren, was die SAP, glaube ich, immer noch nicht so richtig verstanden hat, ist so ein modernes Lizenzgeschäft.
Vor allem modern auch. Im Sinne von, meine Kunden fühlen sich nicht verarscht.
Ja, genau. Okay. Ja, vielleicht auch mal mit einem Schmal zu starten. Also das sind natürlich auch immer große Lösungen, mit denen ich alles Mögliche machen kann. Ne? Aber wenn ich auch gerade im Cloud-basierten Geschäft mal klein anfangen möchte und mal kleine Lösungen bauen möchte und sage, komm, dann wachst ihr auch bei den Lizenzen mit, wenn wir wachsen. Und wir es vielleicht auch zentral einkaufen und weiterverkaufen. Also das, sag mal, was die klassischen Cloud-Anbieter irgendwie und alle so machen, das kriegen die noch nicht so richtig hin. Also ich glaube, da Transformation der Einstufung, wie Lizenzen gemanagt werden können, ist, glaube ich, da noch nicht so weit wie vielleicht dann die Systeme selber. Aber
wobei auch in diesem Cloud-Geschäft, die haben ja auch, also da sind ja auch nicht alle zufrieden mit dem Lizenzgeschäft. Also in welchem Bereich du jetzt auch gesehen hast, wo große Softwarehersteller gewechselt sind, das war ja immer verbunden mit, ja, im Summe zahlst du eigentlich mehr Geld, wesentlich mehr Geld, ne? Und wo viele sich dann irgendwie noch immer zurücksehen, dass sie irgendwie Photoshop auf CD zu Hause haben und dann ist gut, einmal 1.000 Euro und tschüss und jetzt müssen sie halt 2,99 jeden Monat zahlen. Also auch da gibt's ja diese Cloud-Lösung, das klingt halt natürlich auch immer so nett, ne? Pro Monat alles immer kündbar, aber wenn man sich selbst privat mal das anschaut, was man sich da alles zusammengeklickt hat, jeden Monat, was da durchrattert, denkt man auch, ja, die haben mich an mir auch schon ganz schön.
Ja, total, aber dann fragt man sich ja auch, warum jemand wie eine SAP, also die, klar muss man sowas ja auch, für die ist das ja auch ein gutes Geschäft gewesen, wenn man irgendwie aus der anderen Richtung gedacht und dann gibt es ja auch viele Anforderungen, gerade irgendwie auch in dieser On-Premise-Welt und sowas noch da zu bleiben und halt auch diese Software zu kaufen oder die Lizenz zu kaufen und irgendwie schön in die anderen Buchhaltung zu verpacken und Co. und abzuschreiben und irgendwie und halt nicht es irgendwie nur anzumieten. Aber als Lizenzgeber wäre es dann aus dieser Sicht ja irgendwie noch interessanter, es genauso zu machen.
Okay.
Ja, aber gut. Das ist genau, das ist so ein Thema gewesen. Ich habe dann, als dann das ganze Thema HANA aufkam, also In-Memory-Datenbank und so.
Was ist das nochmal HANA? Also nur ein Stichwort zu SAP HANA, ja. Und welcher Wechsel ist das oder was ist da fundamental, was sich verändert?
Das ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich darüber geredet habe. Also HANA ist eine In-Memory-Datenbank letztlich. Das heißt, ich haue so eine komplette Datenbank einfach in Arbeitsspeicher rein.
Okay, ins RAM sozusagen, ja.
Genau,
okay.
So ganz platt gesagt.
Und habe dann also schnell und
genau, ja, so wie quasi, weiß ich nicht, durch den Einzug der SSD-Festplatte ja auch einige schneller
okay, geworden. Genau, ist also SAP auf SSD kann man ja so schön.
Ja, SSD, ja, noch nicht. Also ja, so mehr oder weniger eigentlich schon wirklich der RAM. Ne? Also ja. Nochmal ein
Tag schneller.
Und also natürlich heißt das jetzt nicht, dass ich irgendwie jetzt in den Trabi irgendwie einen Porsche-Motor reinbaue und dann gut. Aber das hat natürlich einen Effekt. Und dann hat die SAP angefangen, mehr Logik und Rechenleistung aus der Applikation in die Datenbank zu verschieben. Mhm. Und auf Basis dieser In-Memory-Datenbank einfach mehr SDK anzubieten. Also irgendwie nochmal so ein bisschen drumherum, dass es halt nicht nur reine Datenbank ist, eine Datenbank, sondern eine Oracle-Datenbank und ich habe einen Applikationsserver darüber und ich habe Frontend-Instanz ist ja so diese klassische Hierarchie. Mhm. Ich habe die SAP-GUI, die greift auf einen SAP-Applikationsserver oder mehrere Applikationsserver zu und darunter ist eine Datenbank.
Ja.
Und immer mehr Applikationen ist dann und wandert halt quasi in diese Datenbank rein, sodass ich halt deutlich schnellere Zugriffszeiten, Aufbereitungszeiten habe. Ich vor allem im analytischen Bereich natürlich viel schneller auch unterwegs sein kann. Mhm. Also wenn es um Datenaufbereitung, Analysen geht und Co. Ich auch nicht mehr diese, das ist zum Beispiel gerade im BW-Umfeld ja auch immer so gewesen, dass ich mir quasi irgendwelche Queries gebaut habe und irgendwelche Datendubletten ziehe, die dann anders aufgebaut sind, dass ich irgendwie analytisch besser darauf zugreifen kann, dass es schneller läuft. Natürlich zur Folge, dass wenn ich irgendwie eine andere Frage habe, die jetzt nicht irgendein Berater schon mal vorgedacht hat, ich das erstmal wieder customizen muss, dann muss da irgendwie wieder ein Datenmodell gebaut werden, das muss geliefert werden, muss ich das nachts irgendwie replizieren, irgendwie mit dem Applikationsserver, wo die Echtzeitdaten sind.
Also ist einfach so besser zu handeln gewesen und auch schon ein gewisser Booster sozusagen für alles, was man damit
ja, machen wollte. Ja, und dieser Echtzeitzugriff auf Daten. Ne? Das heißt, dieses ganze Vordenken, was möchte mein Reporting überhaupt haben, und irgendwo im Management oder irgendwo im Fachbereich sitzt jemand, der seinen Report durchtackert und dann seine KPIs bekommt oder was auch immer. So, und irgendwann sitzt da irgendwann mal einer davor, der irgendwie einen anderen Gedankengang hat und hat gesagt, ich würde mir auch vielleicht die Zahlen nochmal ganz gerne angucken und dann fliegt dieses ganze Konstrukt auseinander.
Okay.
Eine Idee ist halt dann zu sagen, okay, dann hole ich mir, ich mache diese Berechnung live halt, wenn sie angefragt wird, greife auf die Datenbank zu, berechne es dann halt live und habe damit natürlich mehr Flexibilität, auch gerade auf Anwenderseite, irgendwie zu sagen, ja gut, wenn ich jetzt andere Daten vermixen möchte oder irgendwelche Zwischenwerte rechnen möchte, dann muss ich das nicht vordenken. Kann ich natürlich auch, aber das ist so ein Paradigmenwechsel gewesen, irgendwie
dann kam. Was hat das für dich dann bedeutet? Warst du da noch mit drin in der SAP-Schiene oder war das schon was von außen nur?
Ja, das ist ja schon länger her. Ich habe damals in der Rolle aus der technologischen Architektur das Thema ziemlich intensiv betreut. Mhm. Und mich auch, wir haben das immer mal so bewertet, das ist für uns interessant, müssen wir uns da jetzt mit auseinandersetzen, gucken wir uns das im Jahr an. Es war so, dann kam das hoch, ich glaube so 2014 oder so, 2015, das waren so die Anfänge. Und ich habe irgendwie auch gesagt, das ist ein Thema, das müssen wir halt weiterverfolgen, habe mich dann irgendwie bemüht, auch zu gucken, was passiert da, welche Entwicklung nimmt das so ein bisschen an. Und auch irgendwann mal so die ersten Piloten gemacht mit so einer Business Object Cloud, hieß das, glaube ich, dann nochmal mit einem Kunden zusammen, um mal zu gucken, wie passt das, so die ersten, ne, wie kann ich auf HANA gehen, wie sehen so Transformationspfade aus, wie sehen Lizenzmodelle aus, wie sieht ein Business Case überhaupt da aus, wie sehen Betriebskosten aus, was bedeutet das für die Infrastruktur, wenn, weiß ich nicht, wir haben Systeme, die sind dann halt so 4-5 Terabyte groß, wenn ich die in RAM schiebe und einen Server brauche, der halt einfach 5 Terabyte RAM hat oder so. Und das sind dann halt so Fragen, die dann so hochkommen und irgendwie sowas halt irgendwie auch aufzubereiten, macht das überhaupt Sinn oder nicht? Ist das kompletter Nonsens? Kann ja auch sein. Muss man ja auch immer so ein bisschen relativieren. Die SAP macht natürlich auch viel und entwickelt viel und hat viele Ideen und treibt natürlich auch viele Säue durchs Dorf, die aber nicht irgendwie dann sich irgendwie auch durchsetzen. Und das war dann so ein Thema, was ich irgendwie, wo ich dran geblieben bin, wo auch immer mehr passierte. Dann so die ersten Berater aus diesem Bereich heraus, die ersten klassischen Beratungsprojekte hatte, also wo es wirklich darum ging, so was bedeutet denn jetzt HANA für auch die Systemlandschaft bei Kunden, wo wir nicht den Betrieb gemacht haben. Ne? Also wir sind ja.
Ja, die woanders
liegen. Auch, als Items und eigene Rechenzentren machen den Betrieb, betreuen irgendwas irgendwie um die 200 SAP-Systeme irgendwie für unsere Kunden und also nicht rechnen irgendwie was über 4,5 Millionen Zählpunkte in Summe irgendwie so ab. So, ne? Also solche Sachen. Und machen das natürlich irgendwie oder haben natürlich auch so Anlaufpunkte zu Kunden, die das dann auch selber machen. So, selber noch Betrieb machen sowas. Und habe da dann ganz klassisch Beratung gemacht, so ein bisschen. Dann kam auch so immer ein bisschen mehr so über diesen Weg rein. Was bedeutet das denn auf Applikationsebene? Welche neuen Möglichkeiten habe ich auf Funktionsebene? Wenn die Applikation in die Datenbank wandert, was bedeutet das? Das läuft so ein bisschen mehr zusammen. Habe das dann auch so ein bisschen, wenn man so möchte, so als Solution-Architektur-Betrachtung irgendwie so ein bisschen gemacht. Habe in dem Zuge irgendwann auch mal meine TOGAF-Zertifizierung gemacht, weil das irgendwie sich so...
Was für ein Ding? Was ist das? TOGAF?
TOGAF ist so ein Framework für Unternehmensarchitektur.
Ah, okay.
So, also ähnlich wie ITIL kennst du wahrscheinlich.
Ja, genau.
Und sowas ist ja so für das ganze Service-Reporting- und Management-Prozesse. Und TOGAF ist quasi sowas Ähnliches, ein Framework für Unternehmensarchitekturen.
Ja, ich habe den Eindruck, dass du eigentlich immer weiter rausgezoomt bist in deinem weißt du? Weil unser Ziel ist ja Smart City, aber weißt du, wir sind jetzt schon von der
Ich habe den Eindruck, du guckst immer mehr von oben drauf und die Kreise werden auch größer, sozusagen.
Ja.
Irgendwie, oder?
Aber immer noch in klassischen energiewirtschaftlichen Prozessen,
Ja,
ne? Also
okay.
immer noch
Ja.
so. Ja, und 2017 irgendwann kam dann so ein Punkt, wo bei der Items dann gesagt wurde, so jetzt irgendwie gibt es bestimmt links und rechts ja auch irgendwie was so daneben und wir müssen uns irgendwie auch damit auseinandersetzen. Das klappt vielleicht nicht so aus dem Tagesgeschäft heraus, sich da mal auch irgendwie out of the box irgendwie mit Themen zu beschäftigen und mal zu gucken, wo wir vielleicht auch noch blinde Flecken haben, die wir als Items irgendwie eigentlich auch noch mitmachen müssen. So, also jetzt nicht irgendwelche vollkommen abgefahrenen Sachen, aber mal zu sagen, gut, lass mal gucken, was da noch möglich ist. Und wo wir vielleicht wirklich auch noch offene Flanken haben, die wir so in Summe für die Energiewirtschaft als ja, IT-Dienstleister irgendwie auch eigentlich mitmachen müssten
Und das
mal.
war dieser Start von dieser Innovations
Genau.
Gruppe oder von dieser Einheit, die ja so langsam dann.
Das war
Die
der
beiden ja
Zeitpunkt.
immer noch, Alex und du, weißt du, immer noch quasi seit der Ausbildung. Ja.
Genau, da sind dann unsere Wege wieder zusammengelaufen. Sind wir quasi dann 2017 da wieder zusammengekommen. Dann halt mit dem Part Innovation und Transformation, also so als Titel und einem weißen Blatt. Wir hatten einen Werkstudenten dabei, den Marcel Linnemann, der kein ITler war, das war gut gewesen von Anfang an auch und auch bewusst, sondern jemand, der hat damals noch studiert und seinen Wirtschaftsingenieur im energiewirtschaftlichen Bereich gemacht. Auch mal bewusst jemanden genommen, der irgendwie eigentlich, also auch von Kundenseite vielleicht auch mal kommt und irgendwie nicht IT kann und kennt. Na, der ist damit reingegangen.
Das war alles 2017, ne?
Ah, das ist 2017, genau. Wir haben uns
Ja,
dann da kennengelernt. Ich glaube, das war so
genau.
eine Zeit, weil wir natürlich dann auch gucken mussten, irgendwie so was wollen wir machen?
Genau,
Wirklich
das
ein
war
Weiter.
genau dieselbe Phase, wie wir auch. Ich glaube, da war auch, also wir hatten auch so unser Innovations-Coming-out, würde ich das mal nennen, ja. Und das Erste, was man ja macht, ist, man geht auf irgendwelche komischen Meetups, irgendwelche Veranstaltungen von
Ja,
Leuten,
genau.
die man irgendwie sympathisch findet. Und wenn ich kenne ja auch für die Hörer auch, der Alex, ich weiß nicht, im Moment, er kümmert sich auch quasi bei der Items jetzt um das Thema Innovation. Ich habe auch
Genau.
mit dem Marcel spreche ich immer wieder und, aber da sind Bücher entstanden bei Marcel, der schreibt wahnsinnige Bücher über LoRaWAN, über E-Mobilität und was ihr alles geschafft habt, ja, mit diesem LoRaWAN-Thema und in Münster, mit diesem Hackathon. Das ist ja alles, ich meine, 2017, ne? Und jetzt ist 21, ist jetzt nicht so ein Mörder. Viel Zeit vergangen, aber echt schon viel geschafft. Und das
Genau,
finde ich,
super.
sollte immer so eine Motivation sein für alle anderen, die jetzt sozusagen auch irgendwie jetzt vielleicht erst anfangen, aber man kann schon viel
Total.
schaffen da in der
Also
Zeit.
es war auch cool, ne? Also es war dann irgendwie so ein Wechsel und dann auch wirklich ein thematischer, krasser Wechsel immer mehr, ne? Also wir haben, muss man echt sagen, wir haben wirklich ein weißes Blatt Papier bekommen und auch Zeit bekommen, uns irgendwie mit allem Möglichen auseinanderzusetzen. Da waren auch viele Ideen dabei, die auch teilweise gepitcht haben, irgendwie bei Kunden und so. Und
Ja, also wen das interessiert, auf dem letzten Innovationstag, Stadtwerk Innovationstag, auf YouTube ist es jetzt auch, kann man sich eure Fuck-Ups da auch nochmal aus den Jahren sozusagen anhören. Und ich muss aber sagen, ihr wart am Anfang auf diesen Veranstaltungen oder wo wir uns getroffen haben, war es auch immer so, ja, wir können jeden Freitag uns darum kümmern. Und ich war immer neidisch drum, dass ihr sagt, nee, hier drei Leute kümmern sich exklusiv um das Thema und haben auch noch ein bisschen Spielgeld sozusagen. Also ich finde, das war wirklich schon da. Kann man da, ich weiß nicht, wer euch das ermöglicht hat, Geschäftsführer von der Items, ich weiß gar nicht, den Namen habe ich gar nicht parat, aber er wird
Herr
es gemacht
Hempel
haben.
war das.
Genau.
Ja, das war, muss man auch sagen, war auch irgendwie, kam auch ein bisschen unerwartet irgendwie zu dem Zeitpunkt, aber war einfach mal so ein Schritt nach vorne, ne, und zu sagen, ja komm, dann wenn wir es jetzt machen, dann lass das richtig machen und haben auch uns dagegen entschieden, das irgendwie auszugründen oder sonst was, sondern auch irgendwie nah an Items zu halten und irgendwie auch natürlich mit der Philosophie und dem Part irgendwie so gestützt zu machen und sind dann mit Gott und der Welt losgelaufen, haben Sachen ausprobiert, irgendwie haben genau dich da kennengelernt, hatten ja das Thema Energie für morgen auch nochmal, irgendwie, wo wir auch mal irgendwie ein paar Runden hatten, auch mal ein bisschen intensiver und irgendwie so, klar, ne, wie man es so macht, viele Meetups, viele Treffen,
Ja, und guckt,
Leute
ob irgendwas hängen
kennenlernen.
bleibt, ob sich irgendwas entwickelt, ne? Ob irgendwas,
Ja, genau.
man
So,
probiert
darauf
da
hat
was.
sich auf jeden Fall viel ergeben. Wir haben auch irgendwie mal angefangen, so ein Innovationstool mit zu entwickeln mit den Kollegen hier von Energieloft oder Innoloft ja mittlerweile,
Genau.
die wir auch bei euch kennengelernt haben, also in Düsseldorf. Den
Genau.
Florian weiß ich noch, ich glaube, den haben wir da kennengelernt.
Genau, und die heute quasi mit Innoloft wirklich europäisch oder die machen gerade wieder eine Crowdfunding-Kampagne. Und ich weiß noch, der Florian stand auch nur am Anfang auf irgendeiner Veranstaltung mit einer komischen Excel-Tabelle mit Startups und Forschungseinrichtungen und hat gesagt, wir machen hier eine Plattform. Und so, ja, genau. Aber heute ist es da auch. Also, und Es ist manchmal so banal, diese Anfänge sind manchmal so, wenn man da zurückdenkt. Aber
Aber so ist es irgendwie. Und es ist auch irgendwie cool, aber auch zu sehen, auch bei euch irgendwie und bei dir ja auch, zu sehen, was so in den letzten Jahren bei euch so passiert ist. Ne? Also das Kompliment kann ich auch genauso zurückgeben. Das ist ja irgendwie auch nur 4 Jahre lang, aber es ist auch irgendwie echt einiges passiert.
Absolut. Okay, bevor wir jetzt hier, wir haben schon eine Dreiviertelstunde über deinen Werdegang
Genau, auf jeden Fall kam das ganze Thema LoRaWAN damit auch noch hoch.
Genau, da habt ihr euch dann so ein bisschen drauf gestürzt oder sozusagen, oder das war was, was bei euch hängen geblieben ist und da.
Ja, eigentlich war das auch klassisch irgendwie so. Wir sind irgendwie durch die Abteilung gelaufen und sind dann im Kernbereich gelandet und dann gab es irgendwann mal so diese Idee, eigentlich müsste man ja so einen KVR-Schrank, so einen Kabelverteilerschrank mal digitalisieren können und darüber quasi die Instandhaltungsprozesse und Dokumentationsprozesse. Ne? Das heißt, der Kabelverteilerschrank funkt in das SAP-System rein, wie sein Schaltzustand ist. So, das war irgendwie so der ursprüngliche Part. Da haben wir gesagt, ja gut, für Kommunikation, Datenerhebung wird es Probleme, also das wird ja nichts Neues sein. So, da wird es Lösungen für geben. Wir kümmern uns jetzt um die Integration der Daten und machen da mal mit der SAP sogar zusammen damals ein Pilotprojekt gemacht, ein bisschen investiert, haben so in der Cloud dann damals im Asset Intelligence Network also AIN mit der SAP zusammen sowas entwickeln lassen oder mit ihnen entwickelt und so eine Version gemacht und dann zum Kunden gelaufen. Das war auch so ein Thema Lizenzen, das nie Zugriff drauf bekommen, weil diesen Piloten, also wir wollten irgendwie so 2, 3, 4, 5 Demo-Dinger haben. In den Lizenzen waren aber immer 1 Million Dinge irgendwie so drin, das war das kleinste Lizenzpaket, entsprechend teuer war es halt auch. Passten die Welten da nicht zusammen. Dann sind wir zu einem ersten Kunden gegangen, haben das vorgestellt, eine sehr coole Sache, aber die Daten kriegen wir da nicht raus. Ich finde einen Problemlöser für diese Daten. Also wie wir an diese Daten rankommen, und dann können wir mal weiter quatschen. Und dann ist so, ja gut, dann lass mal darüber nachdenken. Und dann sind wir auf dieses LoRaWAN-Thema gekommen. Wir hatten dann da auch einen Kunden, also den Lübeckern, jemanden, der auch gesagt hat, ich habe Bock, das irgendwie mit euch zu machen. Ich glaube, dass ihr das hinkriegt. Und sind dann so angefangen, irgendwie uns mit LoRaWAN auseinanderzusetzen, zu gucken, was man da machen kann.
Und da wart ihr ja schon so auf Stadtebene so ein bisschen unterwegs, ne? Also gut, immer noch Stadtwerk drumherum, aber LoRaWAN ist ja eben eine Technologie, die dann ganz schnell in der ganzen Stadt sich sozusagen
ausstrahlt. Ja, vor allem, LoRaWAN auseinandersetzt, irgendwie, das ist ja relativ schnell auch aufgegriffen worden aus dieser ganzen Citizen Science-Ecke und so, was dann natürlich die ganzen Tüftler rund im städtischen Umfeld sind, Wetterstationen und all sowas irgendwie, ne? Das ist ja sehr naheliegend, wo dann auch irgendwie so diese ganzen Buster sich tümmeln, die machen sich ja keine Gedanken darüber, wie man den Kabelverteilerschrank digitalisieren kann. So. Ja. Und damit ist das dann so gestartet, dass wir irgendwie darauf aufmerksam gemacht worden sind, haben uns dann mit dem LoRaWAN-Thema intensiver beschäftigt und das hat irgendwie auch ganz gut geklappt, war auch irgendwie zufällig die richtige Zeit, die richtige Idee und irgendwie so hatten dann ja auch Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, auch Kollegen aus einer anderen Abteilung, aus dem PM-Bereich, Leute, die auch immer noch aktiv daran mitarbeiten und echt Gas geben und dann ist das irgendwie mal größer geworden.
Ihr habt da jetzt auch ein veritables Produkt in diesem LoRaWAN-Business, oder? Oder mir ist immer nicht ganz klar, an welcher Stelle ihr jetzt so, was ihr da anbietet sozusagen, ob ihr...
im Grunde genommen können wir nahezu alles anbieten, was man braucht, um so ein LoRaWAN aufzubauen und zu betreiben. Also was wir nicht machen, ist zum Beispiel so ein klassischer Netzbetrieb. Haben aber die Philosophie, dass wir eigentlich unsere Kunden begleiten möchten, so etwas selber zu machen. Das heißt, dass wir eigentlich Steigbügelhalter sein möchten. Wir bieten die Plattform an, die betreiben wir bei uns im Rechenzentrum. Also irgendwie nicht in der Cloud, sondern halt kommunales Rechenzentrum. Daten bleiben dann da und Multimandantensystem, was echt gut läuft. Da arbeiten wir mit vielen Jahren jetzt auch mit unserem Partner Digimondo zusammen.
Und wie ist die Arbeitsteilung noch immer zwischen, wenn man sich das so schablonenhaft hinstellt? Also was macht die Gimondo, was macht die Items? So
Gimondo entwickelt die Software.
Ja.
Wir hosten die und betreiben die. Ja. Und machen quasi dann auch die Projekte da drauf, die Integrationsthemen, den Support auch so ein bisschen drum und sind auch Inputgeber für die Weiterentwicklung der Software. Ne? Also wenn es so ein bisschen um Feature Requests geht und solche Sachen, das so ein bisschen zu bündeln über unsere Kunden und auch mal zu kanalisieren.
Und wer macht die Kommunikation? Weil ich hatte ja hier auch im Podcast mal die Lemon Beats, die sich darauf spezialisiert haben, stabil, sicher aus diesen ganzen Dingen da draußen die Daten dann in die Software auf eure Server zu bringen.
Ja.
Wer macht das in eurem Konstrukt dann? Auch die Gimondo eigentlich?
Nee, das ist etwas, was wir machen können, wo wir aber eigentlich immer den Ansatz verfolgen, dass wir unseren Kunden begleiten, dass er es selber machen kann.
Ja.
Dass er selber die Kompetenzen aufbaut, so ein Funknetz zu betreiben und zu monitoren und zu warten und da auch Anwendungsfälle drin aufzurollen. Also alles ist bei uns, was die Lizenzen angeht, was die Software angeht, was das gesamte Konstrukt angeht, eigentlich so aufgebaut, dass unsere Kunden alles eigenständig machen können. Und also komplett und das auch freigeben können für Dritte, die es auch wieder eigenständig machen können. Also Benutzer pflegen, alles einrichten an Sensorik und ändern und programmieren und Co. Das ist eigentlich schon also so offen, wie es irgendwie auch nur geht. Und das ist auch so der Ansatz, den wir verfolgen, dass wir jetzt nicht sagen, wir verkaufen dir einen LoRaWAN-Betrieb und das ist fertig, so out of the box. Das ist vielleicht auch eine Blackbox an der einen oder anderen Stelle. Sondern eigentlich möchten wir dabei helfen, dass diese Kompetenzen vor Ort aufgebaut werden und damit auch ja vor Ort eigentlich sich jemand etabliert, der als Ansprechpartner und Multiplikator und Treiber für diese Themen auch im kommunalen Kontext zum Beispiel auch dastehen kann. Also nicht nur in den eigenen Reihen, in den eigenen Fachbereichen, der mit dem Wärme, mit dem Wasserbereich, mit dem Strombereich redet, auch mit dem Vertrieb und so, Wohnungswirtschaft. Und da Ansprechpartner ist und die Themen intern auch treiben kann und auch den Service erbringt, also irgendwie so Betriebsservices für so ein Kommunikationsnetz, auch für andere Netze dann eigentlich, also die Kompetenzen, die ich da habe, die kann ich irgendwie auch dann nutzen, um 450 Megahertz vernünftig operativ umsetzen zu können oder auch Narrowband IoT und alles geht ja gar nicht darum, jetzt alles mit LoRaWAN zu machen, ganz und gar nicht. Aber so diese Kompetenzen, Daten, also mit Sensorik umzugehen, das zu verstehen, was kann ich machen, was nicht, wie kann ich diese Daten kommunizieren, also wie kriege ich die Daten vom Sensor in ein System und wie kann ich diese Daten weiterverarbeiten und bringen und irgendwie in die Fachanwendung bringen. Und das ist im Grunde genommen das, wo wir von A bis Z, auch bis zur Integration in die Fachanwendung, in einen 104er-Schnitt, also in eine Leitstelle oder auch in andere Fachanwendungen, in die Abrechnung und Co., eigentlich alles anbieten können.
Und hat das funktioniert, Train the Trainer oder Hilfe zur Selbsthilfe. Habt ihr da Leute gefunden, die ihr sozusagen dahin entwickeln konntet? Es gibt ja auch oft das Problem, dass in Stadtwerken wirklich alle mit dem Tagesgeschäft beschäftigt sind und mit jedem neuen Thema, wo du kommst, es ist einfach schwierig, da Menschen zu finden, die da Zeit und Lust und erstmal.
Immer mehr, ja. Ja, das klappt eigentlich ganz gut. Also wir haben mittlerweile Kunden, die wir seit Jahren betreuen, die jetzt auf einmal anfangen, quasi auch LoRaWAN-Netzbetrieb, auch auf Basis unserer Plattform zum Beispiel, nicht nur für sich selber zu machen und für die Stadt zu machen, sondern auch für Dritte zu machen.
Ja,
dass die auf den Landkreis zugehen und sagen, wir können es im Landkreis machen oder bei Städten und Stadtwerken im Umkreis zu sagen, wenn du ein belastbares 24/7 betriebenes Netz brauchst, so und aber jetzt nicht zwei, drei Leute einstellen möchtest, die das machen, dann kannst du es auch bei mir bekommen. Dann kümmere ich mich darum, dass das Netz läuft, kriegst einen Zugang dazu, kannst da selber Sachen einrichten und ich kümmere mich darum, dass das Netz funktioniert.
Okay.
Eigentlich vergleichbar mit, weiß ich nicht, das ist zum Beispiel auch gang und gäbe beim Thema Leitstellen, ne, Netzleitstellen. Also nicht jeder Netzbetreiber hat eine eigene Netzleitstelle, beziehungsweise dann auch irgendwie fürs Wochenende oder Backup, dass man solche Sachen irgendwie auch quasi bekommt von dann irgendwie benachbarten, befreundeten Stadtwerken, wie auch immer. Das ist nichts Neues und das klappt, klappt immer besser sogar, muss man sagen.
Okay, dann also dieses LoRaWAN-Business wächst und gedeiht oder ihr habt da einfach euch gut etabliert. Und ja, jetzt mal ein harter Schnitt. Wie kam es jetzt zu dieser Gründung von einer Organisation? Civitas Connect, da bist du ja offenbar irgendwie dann auch nochmal Geschäftsführer oder Geschäftsleiter, ich konnte das nicht so gut rauslesen, geworden bist. Was, es ist glaube ich nicht so ein großer Sprung zwischen erfolgreich LoRaWAN in Cities, in Smart Cities zu etablieren oder den Leuten oder den Menschen vor Ort zu helfen, das aufzubauen, zu dem Ding. Kannst du da mal einsteigen und sagen, was ist das für ein Verein und wie kam es dazu?
Also eins der Gründungszwecke der Items und der Motivation mit dabei, die wir eigentlich auch bei allen Sachen durchziehen, ist zum Beispiel das ganze Thema Kooperation. Das zieht sich durch die letzten 21 Jahre der ITAM auch genauso durch. Das haben wir im SAP-Umfeld, auch in dem Template-Betrieb von SAP-Abrechnungssystemen, wo Thema auch eigentlich, glaube ich, verinnerlicht haben, eigentlich bei uns alle. Das heißt, aus dem ganzen LoRaWAN-Geschäft, wo es ja wirklich, weiß ich nicht, wenn ich einen Sensor ausprobiert habe, das, weiß ich nicht, oder andersrum, wenn ich einen Sensor ausprobiere oder gucke, welche Sensoren gibt es für das Thema, weiß ich nicht, Temperaturmessung. Ja. Oder Wetterstation.
Ja.
So, das ist ja in Münster genauso wie in Osnabrück. So, ja. Der Sensor ist eine Wetterstation, irgendwie die Daten daraus funktioniert. So, und jetzt kann ich natürlich hingehen in alter Beratermanier und sage, das mache ich jetzt mit einem Kunden. Ja, gucke, okay, welche Wetterstation ist die beste und geilste. Mhm. Und laufe dann irgendwie zu den nächsten 20 Kunden und verkaufe denen das gleiche Projekt, nur dass ich weniger Aufwand habe.
Mhm. Ja,
genau. So, und so ticken wir eigentlich nicht, sondern wir haben von Anfang an auch immer geguckt, dass unsere Kunden irgendwie viel miteinander reden und austauschen und man irgendwie adaptiert und irgendwie überträgt, was ist da so da. Und wenn man das macht und sich das anguckt, dann sieht man einfach, dass es einen ganz, ganz, ganz hohen Deckungsanteil dieser Themen gibt, so auch gerade in Richtung Smart City gedacht. Ja. Die Herausforderungen, die Problemstellungen sind ganz oft sehr ähnlich, sehr gleich. Ich habe im ländlichen und städtischen Bereich natürlich ein paar Unterschiede. Manchmal auch irgendwie in den Regionen, in denen ich bin, jetzt irgendwie Nord- und Süddeutschland, auch ein bisschen Unterschiede, oder aber eigentlich nie so, dass das jetzt irgendwie komplett unterschiedliche Welten sind. Mhm. Und bei den Problemlösungen und vor allem den Weg, den ich gehen muss, wenn ich mit einer Idee anfange und diesen ganzen F&A-Part, den ich starte, dass ich gucke, was gibt es am Markt, gibt es da schon überhaupt was, was will ich überhaupt machen, mal die ersten Sachen auszuprobieren, so bis hin zu, ich habe jetzt eine Idee, die ich ausrollen kann, die irgendwie so belastbar ist, da kann ich irgendwie 100.000, 10.000 Stück von ausrollen, irgendwie, das funktioniert so. Das ist ja ein Weg, den ich erstmal gehen muss.
Ja.
Und was man so sieht, ist, dass diesen Weg gehen viele immer wieder neu. Mhm. Und das ist Quatsch, das ist nicht wirtschaftlich, das ist nicht sinnvoll und das dient auch nicht der Sache. Mhm. So, und das ist eigentlich so eins der Hauptmotivationsgründe gewesen, zu sagen, eigentlich müssen wir mal gucken, dass wir genau das mal auf eine andere Plattform bekommen und sagen, eigentlich bietet es sich oder drängt es sich auf, über Kooperationen und über Content und Wissensaustausch dieses Thema mal ein bisschen anders anzugehen.
Das habt ihr doch aber beim LoRaWAN wahrscheinlich auch eh schon gemacht, oder? Da habt ihr, wenn ich das richtig verstehe, wenn verschiedene Stadtwerke mit euch Projekte gemacht haben, dann haben die auch gegenseitig profitiert von Erfahrungen, die Stadtwerk in Lübeck schon gemacht hat. Da hat das nächste dann so ein bisschen drauf aufsetzen können.
Wenn sie auch so, dass wir vermittelt haben, ne? Und sagen, also, ruft dann irgendwie in Lübeck an, hier, der und der, mit dem kannst du quatschen, der kann dir das beantworten. Das muss ja nicht von uns kommen. Ja, total. Und das andere ist natürlich, wenn man sich anguckt, welche Vielfalt wir an Themen, an Ideen und an aber auch Problemen haben, wenn wir, sagen wir, die Probleme, die wir vor der Brust haben in den nächsten Jahrzehnten irgendwie lösen wollen, Richtung Klimaneutralität, Richtung Effizienzsteigerung, aber auch im Punkto Digitalisierung, irgendwie Digitalisierung der Infrastruktur und Co., also mit digitalen Mitteln irgendwie genau diese Ziele zu stützen und auch mitzuerreichen, dann haben wir neben dieser hohen Deckungsgleichheit der Probleme und der Problemlösungsansätze, das nächste große Thema, es wird keiner alleine hinbekommen. Also keiner hat eigentlich auch die großen Städte werden dieses Problem nicht alleine gelöst bekommen, einfach von der Ressourcendecke her, von der Vielzahl und auch von den monetären Aufwendungen, die ich einfach habe. Das heißt, ich habe eigentlich zwei Themen. Das eine ist, ich krieg's alleine, werde ich es nie hinbekommen. Vor allem nicht, wenn ich irgendwie auch immer auf die kleineren, die ländlicheren und die mittelgroßen Städte gucke. Mhm. Und aber die großen kann man mit einbeziehen. Das ist das eine. Das andere ist, dass das, womit man sich beschäftigen muss und die Lösungen, die sich anbieten und aufdrängen, ein hohes Kooperationspotenzial einfach aufzeigen und aufweisen. So, und die Frage ist dann natürlich, wie kriege ich das irgendwie verstetigt und operationalisiert mit diesen beiden Triebfedern oder diesen Thesen, in ein Konstrukt, in dem ich Häuser und Leute zusammenbekomme, die gemeinsam an solchen Sachen arbeiten, um einfach schneller, effektiver und günstiger zu werden und einfach mehr auf die Straße zu bekommen, als wenn das jeder Einzelne so tun könnte.
Ja, ich frage mich aber dann, Also das ist, würde ich mal sagen, ist ja so die Idee dieses Vereins, ist vielleicht ein, was mir so einfällt, denkt man, warum braucht es da einen Verein? Das hättet ihr auch sozusagen ja natürlich aus der Items machen können, aber was das andere, was ich immer denke, warum braucht es eigentlich immer so eine Struktur? Warum, also ich meine, das sind ja alles Menschen, es gibt Telefonhörer und es gibt irgendwie so Dinge, also es spricht ja nichts dagegen, dass Lübeck in Münster anruft und Münster in Oldenburg, auch ohne, dass man einen Verein drumherum baut.
Ja, das passiert ja auch, aber ich sag mal so, wenn du jetzt ein Problem hast und was lösen musst, dann hast du ein Telefonbuch und eine Idee, wen du anrufen kannst.
Ja.
So, und wenn du keine Idee hast, wen du anrufen kannst, was machst du dann?
Naja, dann denke ich halt, was machst du eigentlich für einen Job, wenn du nicht weißt, wenn du in Leverkusen, die werden dasselbe Problem in Köln haben, wenn du da nicht anrufen kannst, sage ich ja, dann ist irgendwie etwas falsch, oder? Ich meine, also.
Ja, gut, aber das ist, wenn ich mal so, der erste Reflex ist ja nicht irgendwie erstmal rumzutelefonieren und zu fragen, ob jemand das gleiche Problem schon mal gelöst hat.
Eigentlich schon. Eigentlich meine wäre es schon sozusagen, aber.
Aber wahrscheinlich nicht bei jedem.
Nee, okay.
Zumal ja auch oft irgendwie die Einschätzung ist, dass das eigene Problem dann doch viel individueller ist als das anderen oder so. Das kommt manchmal auch noch zum Tragen. Auch nicht mal, aber.
Okay.
Ja, klar, nein, in der Energiewirtschaft, glaube ich, kann per se irgendwie Kooperation, ist ja irgendwie nichts, was irgendwie untypisch ist für die Branche auch.
Genau.
Aber. Ja klar, natürlich. Aber das ist ja auch, dann heißt ja aber auch, dass ich im Grunde genommen das wieder abhängig mache von demjenigen, der das Problem beauftragt bekommt im Hause.
Mhm.
So, das heißt, erstmal in dem eigenen Hause muss jemand auf die Idee kommen, dass das ein Thema ist, womit man sich beschäftigen kann. Also das Thema natürlich Ideen finden, was kann man machen, was ist irgendwie auch schon soweit.
Ja.
Und irgendjemand muss die Aufgabe bekommen, der auch in der Lage ist zu sagen, so wie du, ich gucke jetzt erstmal, wer vielleicht einfach schon das Problem für mich gelöst hat.
Ja.
Und ich das nicht einfach übernehmen.
Mhm.
So, und das sind so viele individuelle Faktoren, die zusammenkommen, dass
zusammenkommen müssen, damit es klappt, ohne dass man einen Verein gründet oder irgendein Konstrukt baut.
Genau, und also der Verein, der hat, also das ist auch nicht unsere eigene Idee gewesen, einen Verein zu machen. Ne? Also wir sind im Januar letzten Jahres gestartet und haben 18 Häuser mal an einen Tisch bekommen aus unserem Adressatenkreis und gesagt, irgendwie wollen hier mal zum Thema Smart City und Kooperation und sowas irgendwie, glaube ich, gibt es da irgendwie ein paar Potenziale, da müssen wir mal drüber reden.
Also ihr wolltet so ein bisschen auch größer als das LoRaWAN-Thema nochmal denken mit
dieser Gruppe. Ja, ist auch gar nicht nur LoRaWAN, ganz und gar nicht. Wir sind kein LoRaWAN-Verein. Viele Themen beschäftigen sich auch mit LoRaWAN, aber ganz und gar nicht nur.
Und die hattet ihr alle am Tisch, diese 18?
Genau, und dann haben wir diese beiden Thesen erstmal in den Raum gestellt. Also A, zu groß für jeden. B, wenn man sich das anguckt, womit wir uns beschäftigen, das ist eine sehr hohe Deckungsgleichheit, also 80-100% im Einzelfall sind eigentlich gleich. So, und erstmal gesagt, die Thesen stehen jetzt erstmal im Raum. A, schätzt ihr das genauso ein? Und B, wenn ja, wie kommen wir voran? So, wie kriegen wir es hin? Und dann haben wir einen Tag irgendwie so ein bisschen Workshop gemacht, haben wir mal geguckt, irgendwie, wie kann überhaupt eine Organisationsstruktur und Form aussehen? Wie kriegt man das hin? Also was muss man machen? Von ganz lose Interessensgemeinschaft bis hin zu GmbH oder irgendeiner macht das und irgendwie dazwischen war der Verein und noch andere Konstellationen, die man hätte nehmen können und wählen können.
Es gibt ja so in Städten auch oft dieses Konstrukt, dass da eine Smart City GmbH oder eine Digital Köln GmbH gegründet wird, ne?
Genau, ja.
Aber ihr seid ja jetzt noch sozusagen in Zwischenstädten, ihr seid ja eine Ebene sozusagen.
Ja, und GmbH hat halt auch so ein paar Sachen mit dran. Ne? Wenn ich mich als Stadtwerk, als kommunales Unternehmen an der GmbH beteiligen möchte zum Beispiel, als Anteilseigner, dann habe ich ein paar mehr Hürden zu nehmen, als wenn das beim Verein der Fall ist zum Beispiel.
Ja, okay.
Ja, einfach aus kommunalrechtlichen Gründen auch. Und also das ist die eine Schlagrichtung gewesen. Also irgendwie, was wollen wir, wie müssen wir uns organisieren, was sind so die Themen, die wir damit machen wollen und wie können wir ein Eigenverständnis, ein Selbstverständnis definieren, also was wollen wir überhaupt machen? Und wir hatten einen Slot, da ging es wirklich ganz konkret um die Themen. Also was wollen wir gemeinsam bearbeiten? Wo haben wir wirklich irgendwie Probleme? Wo müssen wir gemeinsam kooperieren? Wo kommen wir nicht voran? Was wollen wir überhaupt machen? So,
und
was könnten Arbeitsgruppen sein?
Ja. Zum Beispiel. Und was, wenn du dich noch dran erinnerst, was waren so die Sachen, wo am meisten Blutdruck, Emotionen drin waren, wo du gesagt hast, das Thema haben alle schon so auf, keine Ahnung, oder überhaupt keine Ahnung, wie sie das anfassen sollen. Gab es da?
Es gibt so Sachen, die immer hochkommen, ne? Irgendwie so Smart Waste, Smart Parking, oder diese Klassiker, die so seit Jahren totgeritten werden und irgendwie wieder immer wieder hochkommen und jeder hat irgendwie eine Lösung dazu und eine eigene Philosophie und Einstellung.
Aber ist denn den meisten, also haben die da eine Vorstellung davon, was so für sie Smart City heißt? Also du bist jetzt natürlich immer sehr konkret Smart Waste. Also ich habe mir jetzt im Vorgespräch, also bevor ich jetzt mit dir hier eingestiegen bin, nochmal überlegt, auch die Smart City, ja, okay. Also manchmal kann ich mir auch vorstellen, wäre es nicht auch schon ziemlich smart, wenn eigentlich eine Stadt das macht, wozu sie eh da ist. Also einfach, wenn es einfach mal funktionieren würde, dass die Spielplätze sauber sind, dass wenig Autos, viele Räder, saubere Luft, tolle Parks, das einfach, was man immer schon seit 120 Jahren, mach das einfach mal. Du brauchst gar keine Technik, du musst einfach nur, mach mal ein bisschen mehr sauber hier. Dann ist schon smart für mich. Oder aber ja. haben die da eine Vorstellung, was für sie dieses Smarte sein soll und was, ich finde es gut, zum Beispiel Rostock hat es dann irgendwie, hat dann Smile City, da weißt du schon ein bisschen mehr, da steht irgendwas Menschliches, irgendwas Freundliches dahinter. Smart ist jetzt so mega breit.
Ja, ach, das ist auch so ein Wort, wenn du da 10 Leute fragst, was ist Smart City, kriegst du 12 Antworten, mindestens.
Ja.
So, ne? Und das ist halt auch einfach, weil jeder irgendwie so das Wort für sich gebraucht.
Aber habt ihr gemeinsam versucht, was zu entwickeln für euch als Verein, dass ihr da irgendwie sagt, das ist es für, oder sagt ihr ganz bewusst, nee, das muss jeder für sich definieren, es ist in jeder Stadt irgendwie was anderes?
Ja, das ist so ein Prozess. Wir sagen, das ist eine Definition im Verein und auch eine Einschätzung, dass wir über die digitale Daseinsvorsorge das Thema Smart City halt irgendwie betreibbar und überhaupt realisierbar machen wollen. Also bei uns ist eher dann auch die Idee, über das Wort digitale Daseinsvorsorge zu haben. Das ist jetzt auch mittlerweile wieder ein Wort, was genau wie bei Smart City, da hat auch jeder irgendwie so eine eigene Einstellung
aber zu. Aber ein bisschen, ja, ist auch nicht so einfach. Digitale Daseinsvorsorge, ich habe mich da auch mal versucht, so ein bisschen reinzudrehen. Ich meine immer so, Daseinsvorsorge ist immer, ja, jemand hilft mir da, also da zu sein, einfach zu existieren, ne, sozusagen, im Sinne von, ich bekomme Energie und kann irgendwie den Dreck, den ich produziere, irgendwo abgeben, sozusagen.
Ja, und das ist das Problem, ist, wenn man sich Daseinsvorsorge anguckt, das ist ja nicht nur Energie. Und da fangen jetzt alle an, Smart City für sich natürlich auch zu interpretieren, aus ihren eigenen Ressorts heraus und das Thema digitale Daseinsvorsorge auch nachvollziehbar für sich an sich zu reißen. Wenn ich mit jemandem aus dem Gesundheitswesen, aus dem Krankenhaus rede, dann haben die auch eine Daseinspflicht und Fürsorge. Und wenn ich Mobilitäten angucke, ist das auch Daseinsvorsorge. Und Verwaltungs- und Verwaltungsprozesse sind auch Daseinsvorsorgen. Und Wohnen ist auch Daseinsvorsorge. Und Energie und Wasser und Wärme und Abwasser ist auch Daseinsvorsorge. Ja. Also Daseinsvorsorge ist ja eigentlich alles, was wir brauchen, um irgendwie so zu leben und so funktioniert, wie wir uns das so vorstellen. Und egal, mit wem ich jetzt rede, sagt man natürlich, ja, klar möchte ich das jetzt auch digital machen, also mache ich digitale Daseinsvorsorge. So, wo ich mir denke, ja gut, dann mach doch einfach die Daseinsvorsorge und heutzutage macht man Daseinsvorsorge am besten digital, so wie man alles oder vieles digital macht.
Oder manch einer sagt, dann mach doch erstmal fertig die analoge fertig, weil da hast du auch noch 17 Baustellen.
Ne?
Das ist dann immer so, ja okay, wir nehmen gleich das nächste, vielleicht.
Ja, und also und jetzt so, wie kann man sich beiden Wörtern so ein bisschen vielleicht auch nähern?
Ja.
Thema Smart City finde ich eigentlich sehr, sehr gut die Definition, die über die Europäische Kommission irgendwie mal definiert wurde. Die ist jetzt ein bisschen länger, aber so im Kern kann man sagen, dass es in einer Smart City darum geht, traditionelle Netze und Dienste, also ich lese das jetzt mal ab, weil dann hört sich das schlüssiger an, traditionelle Netze und Dienste durch den Einsatz von Telekommunikations- und digitalen Technologien zum Nutzen ihrer Einwohner und Unternehmen effizienter zu gestalten. Na, und dann geht es noch ein bisschen weiter und dann geht es natürlich so ein bisschen darum, Prozesse und Systeme müssen dabei resilienter und nachhaltiger umgesetzt werden. So ganz, ganz grob zusammengefasst, das ist ein Kern der Definition der Europäischen Kommission. So. Und das heißt ja im Grunde genommen jetzt erstmal, dass ich irgendwie hier nicht die Welt neu erfinden muss, sondern eigentlich erstmal gucken muss, dass das, was da ist, dass ich das mit moderner Technik und Telekommunikationsinfrastruktur irgendwie versuche mal zu digitalisieren und zu optimieren und zu verbessern im Sinne für Bürger, Unternehmen und Co. So, das ist das eine. Und daraus ableiten kann man, oder so würde ich es auch interpretieren, sagen, dass genau das zu tun die digitale Daseinsvorsorge ist. Also die digitale Basis, das digitale Fundament, was jede Daseinsvorsorge für sich dann wieder braucht, um digital wirtschaften zu können und sich effizienter zu gestalten. Das heißt, das ist die Basis, damit ich irgendwie in einem Fernwärmenetz meine Netzoptimierung hinbekomme und mehr Daten aus den Netzen bekomme, um vielleicht auch besser steuern zu können, um CO2 reduzieren zu können, um Investitionskosten zu sparen und zu senken. Das ist das, was vielleicht auch notwendig ist, um in meinem Verteilnetz irgendwie das Verteilnetz oder auf der Basis ein Verteilnetz so aufzurüsten, dass ich irgendwie 100% Erneuerbare und E-Mobilität integrieren kann, untersteuern kann und managen kann. Das brauche ich, um zukünftig mit einer kostbaren Ressource wie Wasser irgendwie deutlich anders wirtschaften zu können und, weiß ich nicht, von zum Beispiel zu gucken und zu, ob die Landwirte mehr Wasser entnehmen, als sie eigentlich irgendwie bezahlt haben und zugeordnet bekommen haben. Ne? Mhm. Und das ist im Grunde genommen auch das, was ich brauche, um Verkehr irgendwie intelligent zu steuern. Entweder in Abhängigkeit von dem Verkehrsfluss oder in Abhängigkeit von den Umweltparametern, die ich dann übernehme. Mhm. Ja, und das ist, für mich ist das irgendwie so, digitale Daseinsvorsorge ist so die Basis, die wir brauchen, damit das, was wir heute schon tun, optimiert und intelligenter gemacht werden kann. Und wir in dem Zuge halt auch mit moderner Technik uns in die Lage versetzen, auch solchen Themen entgegenzuwirken wie einem demografischen Wandel. Ja, ich habe, wenn man sich Netze anguckt, also gerade auch im Energieversorgerbereich, irgendwie wie viel Know-how in den nächsten Jahren durch irgendwie irgendwelche Meister irgendwann das Unternehmen verlassen werden. Mhm. Wie kriege ich das zum Beispiel hin, dass ich das Bauchgefühl, was die heute haben, wenn die Netz steuern und Netz managen und die Entscheidungen treffen, wie kriege ich das portiert entweder auf einen anderen oder idealerweise sogar gesichert in einem System, ja, dass ich das irgendwie halte, das Wissen, soweit es geht. Mhm. Das funktioniert halt nicht, wenn ich nicht mehr Daten erhebe und anfange, mit diesen Daten intelligent umzugehen. So. Und um das zu tun und um das zu tun zu können, in zum Beispiel einem Stromnetz oder einem Wassernetz, brauche ich Basisinfrastruktur, um das zu machen. Ja, dann muss ich irgendwie Daten erheben können, ich muss Daten von A nach B bekommen und ich muss irgendwie das hinbekommen, dass ich mich in die Lage versetze, irgendwie sicher und souverän Daten zu managen. Also, dass alle Fachabteilungen, alle Anwendungen oder alle externen die Daten, die sie brauchen und die sie haben dürfen, auch bekommen. Mhm. So, und das ist unabhängig von dem, was ich mache. So, das ist irgendwie, das ist so, dass
darauf
das
können sich alle einigen oder das Problem hat jeder und da lohnt es sich auch besonders, sich dann sozusagen auszutauschen, zu gucken, was hat da bei euch funktioniert und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es auch bei dem nächsten funktioniert. Und okay.
Ja, und das ist auch das, wo, wenn man, das ist irgendwie, wenn man sich zum Beispiel diese ganzen geförderten Modellprojekte Smart Cities anguckt, ne, die fangen auch alle da ganz oft an. Da geht es dann auch um das Thema dieser Urban Data Plattform. Die fangen halt eher dann auf dieser Plattformebene an. Mhm. Im Grunde genommen ist das ein Part, der heute noch nicht da ist. Zum einen, weil ja nie definiert wurde, was wir überhaupt brauchen. Es gibt auch keine klare Aussage, dass es benötigt wird, sondern jeder, der sich jetzt in seiner Daseinsvorsorge, in seinem Ressort anfängt, damit auseinanderzusetzen, stellt fest, dass er irgendwie diese Basisinfrastruktur benötigt und fängt sie an aufzubauen.
Aber gibt es nicht auch dieses, ich weiß nicht, ob das da so reinpasst, dieses Gesetz, dass eigentlich die Kommune gewisse Daten öffentlich machen muss, wo auch immer die ganzen, wo es Vereine gibt, die immer abmahnen und klagen, bis sie mal die Sachen, ist das nicht auch schon ein gesetzlicher Anspruch, der auch bei Stadtwerken?
Ja, klar, das ganze Thema Open Data, logisch. Auch mittlerweile ganz gute EU-Richtlinien und Richtlinien, die umgesetzt werden müssen. Das ist ein total wichtiges und gutes Thema, was man auch darüber natürlich bedienen kann. Also wenn ich irgendwie mich in die Lage versetze, Daten zu erheben, dann muss ich natürlich auch gucken, welche Daten sind schon da. Also gerade diese ganzen sozioökonomischen Daten, Statistikdaten, Katasterinformationen und sowas, also all das, was heute schon so gerade im kommunalen Kontext schon vorhanden ist, muss ich auch irgendwie öffnen können und managen können. Mhm. Grundsätzlich beim Thema Open Data geht es aber auch darum, im Grunde genommen, dass ich einen Datenpunkt habe, irgendwie ich habe Daten und ich muss mir überlegen, irgendwie wie komme ich an die Daten ran, wie kann ich den Datenmanagement machen, wie kann ich die Daten in die Fachanwendung integrieren oder halt auch zum Beispiel sagen, das ist jetzt ein Open Data-Thema mit folgender Lizenz und kommt in mein Open Data-Portal. So, und das nach Möglichkeiten, nicht indem ich die Daten an 20 Stellen kopiere und wieder da speichere und dann, weiß ich nicht, habe ich irgendwann 20 verschiedene Stände oder mehr, sondern dass ich das nach Möglichkeiten mit einer modernen Betrachtungsweise irgendwie zentralisiert, steuerbar mache, damit vielleicht auch Datenvermeidung ist das falsche Wort, aber ich habe ja auch einen CO2-Abdruck, für IT. So, es macht halt zum Beispiel keinen Sinn, dass ich jetzt irgendwie CO2-Emissionen reduziere durch Rollout von irgendwelchen IoT-Projekten und irgendwie gleichzeitig allerdings durch die IT-Infrastruktur irgendwie mehr CO2 verbrauche. Ja. Mhm. Und ein Ansatzpunkt ist zum Beispiel da ja auch, dass ich sage, ich fange jetzt nicht an, diese ganzen Silos irgendwie in diese Silos reinzukopieren und irgendwie so dieses klassische Vorgehen zu machen. Ich repliziere Daten irgendwo hin und dann hole ich mir die da raus und dann für die nächste Anfrage kopiere ich die wieder woanders hin und lege irgendwelche CSV-Dateien irgendwo ab und baue irgendwelche kleinen Datenbanken auf und was auch immer, sondern vielleicht reicht es, wenn ich die einmal speichere und dann halt über Schnittstellen irgendwie integriere, spare ich letztlich ja auch Ressourcen mit.
Okay.
Also als kleiner Punkt. Klar, Open Data ist ein relevantes, total relevanter Punkt und auch wichtig und gut, aber auch dann ein Punkt in der Gesamtbetrachtung.
Das heißt, also für die, die vielleicht jetzt zuhören und immer noch nicht so ganz, oder vielleicht haben wir es auch noch nicht ganz klar gesagt, worüber wir jetzt hier eigentlich sprechen, ist, vielleicht kann man das mal kurz zusammenfassen. Es gibt also diesen Verein, den ihr da gegründet habt. Kann auch jeder lesen, da sind jetzt 34 Mitglieder drin oder um die 30 auf dem Weg zur 40.
38 haben wir mittlerweile.
Genau, und das sind in der Regel Stadtwerke und Kommunen, oder wer ist da, also das nochmal so vom Teilnehmerkreis?
Genau, wir haben, also die meisten Mitglieder sind Energieversorger, also kommunale Unternehmen der Energieversorgungsbranche.
Oh. Ja.
Und wir können aber auch Kommunen und Städte mit aufnehmen. Also wir haben drei Städte, das sind Münster, Bielefeld und Walsrode.
Okay. Also und die sind in diesem Verein und ihr habt da wohl offenbar irgendwie einen Nerv getroffen von der Struktur. Ich dachte so beim Lesen, braucht es denn jetzt so einen Verein und Schatzmeister? Eure Satzung kann man ja auch lesen. Auf der denke ich, braucht es diese Vereinsmeierei wirklich? Kannst du ja gleich nochmal ein Wort zu sagen? Oder hätte es nicht auch irgendwie ein lockerer, hätte es ja auch eine Slack-Gruppe sein können? Keine Ahnung, ein Slack-Channel, keine Ahnung. Aber irgendwie habt ihr den Nerv getroffen. Und da ist einfach eine große Wissensplattform, die da entsteht zu den wirklich sehr unterschiedlichsten Themen, die Smart City, digitale Daseinsvorsorge bereithält. Und die sind jetzt sozusagen am Arbeiten und jetzt auch noch nicht so mega lang, sondern ich glaube Arbeitsgruppen 35 hatte ich jetzt da in der ZFK gelesen. Aber da arbeiten 200 Leute, arbeiten an diesen Themen und früher oder später wird da irgendwas rauspurzeln oder es wird zu größeren Schritten auch kommen. Aber da steht ihr, glaube ich, gerade, ne?
Genau, also wir sind im Juni letzten Jahres gegründet mit 22 Mitgliedern, sind heute bei 38. So die jüngsten Zuwächse sind zum Beispiel die BSW, also die Wuppertaler, die Solinger, die Westfalen-Weser-Netz, Inner City.
Ja, die so, tolle Zugänge. Inner City ist auch ein ganz Riesenunternehmen.
Auf jeden Fall. Also wir haben aber auch eine AOV zum Beispiel. Wir haben ja auch, vom Querschnitt her ist es, glaube ich, irgendwie so alles so mit dabei. Das ist auch irgendwie ganz gut, weil wir bei dem Thema irgendwie jetzt nicht nur partiell irgendwie agieren wollen, sondern eigentlich diese Lösungen auch irgendwie zugänglich machen wollen für alle Regionen und alle Bereiche.
Also auch so für so große Inner-City-Städte, sage ich mal, als auch so kleinere, weiß ich, Walsrode oder so hatte ich da gesehen oder so.
Ja, genau.
Also ihr habt ja große und kleine Städte, Stadtwerke, Energieversorger, die arbeiten da jetzt lang. Ihr habt, sag mal, warum wird's Verein nochmal? Warum ist das so geil für die? Damit man so einen Ehrenvorsitzenden nochmal hat oder so, oder ist es einfach.
Weil jeder einen Verein gründen wollte.
Ja, ja. Na gut, machen wir das halt.
Also ganz, ganz, eigentlich ganz banal. So die krasseste und verbindlichste Form wäre sicherlich eine GmbH gewesen. Allerdings auch die komplizierteste, auch mit Beteiligungsstrukturen und allem drum und dran. Und Städte könnten sich wahrscheinlich gar nicht beteiligen. Dann musst du durch den Städterat, dann musst du gucken, wie es auf Landesebene irgendwie dann auch wieder ist mit Beteiligungsstrukturen.
Aber warum überhaupt beteiligen? Warum überhaupt, also so, warum nicht? Lockeres Netzwerk,
genau. Das wäre das, also um ein sehr verbindliches Thema.
Das wäre fester, genau.
So, und jetzt so das ganz Lockere wäre irgendwie so eine Interessensgruppe. Wie man sagt, komm, wir kooperieren jetzt in dem Bereich, machen irgendwie eine lose Kooperation, eine Interessensgruppe, Slack, keine Ahnung, oder ein BigBlueButton oder irgendwie ein Element-Server, was auch immer, und tauschen uns dazu aus. So, und das ist total unverbindlich auch. Ne? Also die Krux an der Sache ist total unverbindlich. Irgendwie keiner hat ein Problem damit zu sagen, ja klar, ich gehöre jetzt hier auch irgendwie dieser Interessensgemeinschaft an, mache aber nichts. So, und vor allem ist es auch schwierig zu sagen, okay, wenn wir irgendwie steuernde oder irgendwie koordinierende Stellen wollen, die sich darum kümmern, dass das irgendwie so vorangeht und sich um so ein paar zentrale Fragen kümmern, also das ist ja das, was wir dann auch in der Geschäftsstelle machen, dann ist es auch schwierig, das zum Beispiel zu finanzieren. Also wie sieht die Finanzierung aus?
Ja, klar. wenn du so ein bisschen Organisation haben willst und ein bisschen Taler einsammeln willst, damit da auch, ne, das sehe ich schon. So. Das andere Argument, dass ich denke dann immer, das ist halt auch eine natürliche Auslese. Wenn es locker ist, dann bleiben wirklich nur die dabei, die wirklich Bock haben, die innerlich brennen sozusagen. Und die anderen sortieren sich aus. Jetzt hast du sozusagen so eine kleine, so einen Zwangsmechanismus. Da denke ich mal, braucht es das? Ist das dann wirklich Ziel?
Ja, und es gibt ja noch mehr Aspekte so dabei. Ne? Jetzt sind eine Interessensgemeinschaft und gehe als Interessensgemeinschaft an die Öffentlichkeit und sage und formuliere irgendwie eine Aussage.
Ja gut, du bist also, dann so als, aussagefähiger, ne? So als Gruppe. So.
Ja genau, man kann irgendwie für die Gruppe irgendwie eine Meinung vertreten.
Das stimmt.
Das kann ich als Interessensgemeinschaft irgendwie mehr oder weniger nicht. Also wenn ich jetzt auf die ZFK zum Beispiel zugehe und sage, wir haben jetzt hier eine Interessensgemeinschaft gegründet.
Ja.
Dann habe ich vielleicht einmal irgendwie einen kleinen News-Ticker, aber irgendwie so bei der nächsten Kommunikation irgendwie geht es dann so weiter und dann bin ich da wahrscheinlich schnell raus. Mhm. Und deswegen war die Idee, okay, wie sieht so vielleicht so ein Mittelweg auch ein guter aus, ne? So ein bisschen Verbindlichkeit mit reinzubekommen. Mhm. Aber sicherzustellen ist auch ein ganz wichtiger Punkt, irgendwie eine Neutralität zu wahren. Also wir sind ein eingetragener Verein auch, der Verein agiert für sich, es gibt einen Vorstand, irgendwie, es gibt keinen, der jetzt irgendwie da den Daumen drauf hat und sagt, ich bestimme jetzt, wo die Reise hingeht in den nächsten 5 Jahren. Mhm. Sondern auch der Vorstand kann gewählt werden, irgendwie kann umgebaut werden, kann sich weiterentwickeln. Mhm. Irgendwie. Und in so einer Vereinsstruktur kann man halt einfach ein bisschen mehr machen, als das in einer Interessensgemeinschaft, einer losen Verabredung ist. Mhm. Ist aber nicht so krass wie zum Beispiel jetzt eine GmbH.
Okay.
Auch was die Mitgliedsbeiträge angeht und auch die Mitgliedschaft, die Beteiligungsstrukturen und auch die kaufmännischen Prozesse, die natürlich irgendwie abgewickelt werden müssen, wenn GmbH kommt.
Und sowas gab es vorher wirklich nicht? Ich dachte so, oder vergleichbar, es gibt da so auch den Deutschen Städtetag, ich weiß keine Ahnung, was da gibt es doch bestimmt auch den Deutschen Smart City Verband, den gibt es da sogar wirklich. Was ist da so die Abgrenzung oder war da irgendwo auch eine Lücke bei diesen Sachen?
Was wir haben auch geguckt, was zum einen ist dieser wirklich und auch ernst gemeinte und umgesetzte neutrale Angang da. Ne? Also wir sind als eingetragener Verein, dürfen wir auch keine kommerziellen Absichten irgendwie verfolgen. Und das, was wir quasi machen möchten, ist, wenn man jetzt so von der Forschung an denkt, so was kommt an neuen Sachen so mit rein oder irgendwie an neuen Technologietrends, bis hin zu einer Umsetzung, das ist so quasi diese Lücke, die wir möglichst klein halten wollen, dass man schnell irgendwie in die Umsetzung kommt und die Lösung umsetzen kann und irgendwie Gas geben kann, dass wirtschaftlicher wird. Wenn es dann in die Umsetzung selber geht und um Betriebsthemen, sind wir ja raus. Da übernehmen quasi unsere Mitglieder dann mit den Lösungen. Das heißt, wenn es um eine Monetarisierung geht und um Betriebstätigkeiten und Co. oder wir bieten als Verein auch keine Beratungsleistungen oder sonst was an, alles quasi in dem Verein so für sich.
Aber zum Beispiel, ich meine, ich will dich da jetzt nicht so reinschätzen, aber es gibt ja den Bundesverband Smart City e.V. Ja. Ist ja offenbar auch, ist das eigentlich genau das Gleiche?
Wir sind sogar gemeinnützig, ja.
Ja.
Das ist ganz spannend, das sind wir zum Beispiel jetzt noch nicht. Aber was wir aber nicht gesehen haben, also das ist das eine. Deswegen auch im Verein gut irgendwie auch genau das zu waren. Aber was wir halt, also es gibt ja auch andere Initiativen, die zum Beispiel operativ sehr einfach Sachen machen. Mhm. Die haben aber diese Neutralität nicht dabei und vor allem auch diesen Fokus mit auf, eigentlich müssen wir vor Ort starke Player mit aufbauen, also die kommunalen Unternehmen, die wirklich das Heft in die Hand nehmen und da zum Treiber werden, zum Multiplikator und die Themen über den Betrieb dann auch treiben.
Ja.
Und das ist ja auch ein Thema, das macht keine Telekom, das dann irgendwie.
Oder keine Siemens, dass du nicht so einen Siemens-Verband hast, wo das ist ja oft diese technologische Abhängigkeit ist ja oft ein Argument, ne? Also das sieht man ja auch bei Corona jetzt, ne? Alle Schulen gehen natürlich auf Apple, gehen auf Microsoft, weil die Lösung haben, weil die schnell sind, aber weil sie eben selber die ganze Zeit nichts aufgebaut haben und jetzt keine Linux-Schule haben, wo Lehrer fit sind mit Raspberry Pis und was ja auch viel geil ist für die Kinder. So eine Analogie stelle ich mir vor, dass es eigentlich auch, dass du auch diesen Weg einschlagen müsstest, natürlich bei den im Smart City-Kontext. Ne?
Und wenn ich irgendwie einen Anspruch habe, irgendwie, dass ich solche Sachen nachhaltig und resilient umsetzen möchte, dann kann ich ja nicht nur auf IT und Software gucken, sondern muss ich auch gucken, dass ich irgendwie Mitarbeiter habe und Personal habe, die sich darin bedienen können und mich nicht abhängig mache von irgendwelchen Beratern in Gänze.
Ja.
Dass ich nicht immer alles alleine mache, ist auch selbstverständlich, aber ich muss irgendwie Kompetenzen ja auch vorhalten, weil das elementar wichtig ist für meine Daseinsvorsorge vor Ort in der Kommune. Das heißt, ich muss die Kompetenz, also ich source ja auch nicht alle meine Elektromeister aus als Netzbetreiber. Und das sind so Punkte, da muss ich natürlich auch einen Ansatz wählen, dass der fördert, dass sich Personen vor Ort mit dieser Thematik auseinandersetzen, austauschen, irgendwie Kompetenzzuwachs haben und irgendwie da auch eine Plattform bekommen. Und das mit diesem neutralen Ansatz haben wir nicht gefunden und gleichzeitig andersrum diesen neutralen Ansatz mit allerdings dieser operativen Ebene unter der Motorhaube nicht. Wenn man sich zum Beispiel diesen Smart City Verband anguckt, da wird halt viel kommuniziert und ausgetauscht und dann stellen mal manche Leute ihre Projekte vor. Aber was da nicht stattfindet ist, und das ist halt zum Beispiel das, was wir machen, wir haben, ich habe es gerade erwähnt, wir haben mittlerweile über 200 Mitarbeiter unserer Mitglieder auf den Plattformen so eingerichtet und organisieren die irgendwie mehr oder weniger in Arbeitsgruppen, also mal in größeren, mal in kleineren Arbeitsgruppen. Ja. Aber das ist, also da wird gearbeitet und da kommt dann sowas zustande, dass irgendwie zum Beispiel im Bereich Straßenbeleuchtung jetzt ein Feldtest stattfindet mit einem Hersteller, irgendwie über 5 Stadtwerke hinweg, wo man sich eine Hardware wirklich mal einfach im Feld anguckt und sich austauscht, wie die Ergebnisse, passt das nicht. Und wenn das gut ist, kann man vielleicht auch mal gemeinschaftlich auf den Hersteller zugehen und sagen, dann lass doch mal über den Preis reden. Nicht einzeln machen, sondern irgendwie mal für 38 Mitglieder vielleicht auch in Aussicht stellen.
Okay, kann ich nachvollziehen. Also ich meine, auf der anderen Seite finde ich es halt auch immer, ist natürlich cool, wenn 4 bis 10 Vereine da in Deutschland so unterwegs sind, weil ich meine, wo sollen alle drin sein? Irgendwann wird auch selbst jedes Ding wird zu groß, jede Organisation. Ja. Okay, aber habe ich verstanden. Wie schafft ihr das denn aber, dass ihr da wirklich auch relevanten Technologietransfer reinkriegt? Weil das ist ja auch so ein Problem oft auch in Stadtwerken und in Städten. Es gibt einfach gar nicht diese Menschen, die diese digitale, also Digital Natives, die einfach auch in Konzernen gearbeitet haben, die diese Denke mit reinbringen. Ne? Das ist ja auch ganz, und die stellen einfach auch gar nicht die richtigen Fragen oder es gibt gar nicht diese, die kommen gar nicht aufs Trapez. Wie schafft ihr das, dass ihr da technologisch auch ohne abhängig zu sein auf der Höhe der Zeit seid?
Also ein Ansatz ist ja einfach, das wird auch dann natürlich nochmal besser, desto mehr wir sind, dass durch die Diversität in dem Verein natürlich auch sich immer wieder welche finden, die zu dem Thema irgendwie was sagen können irgendwo. Mhm. So, wenn ich auf 38 Stadtwerke gucke, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden finde, der zum Thema Straßenbeleuchtung und intelligente Straßenbeleuchtungssteuerung was sagen kann, größer, als wenn ich nur auf einen Stadtwerk gucke.
Aber es ist natürlich aber trotzdem immer die Stadtwerke-Interpretation. Also, ne? Also wenn jetzt, keine Ahnung, in der City mit Elon Musk gesprochen hat, dann gibt es immer nur die in der City-Version von dem Gespräch mit Elon Musk, um jetzt zu überspitzen, ne? Ja, klar. Ist das nicht auch eine Gefahr, dass das dann so gefiltert ist, dass dann eigentlich die großen Sprünge dann nicht reinkommen, sondern dass das schon eher dann so runtergekocht wird? Sehr theoretisch vielleicht die Frage, aber.
Ja und nein. Also klar kann sowas passieren. Also ausschließen kann man solche Sachen ja irgendwie nie, aber ich glaube, so in Gänze wird das kein Thema sein, dass es so durchziehen wird. Also ganz und gar nicht. Okay. Ich glaube auch, dass, also irgendwie, sag mal, wenn wir jetzt irgendwie mal auch größer denken und irgendwie wir auf 38 schon gucken oder vielleicht auch mal auf 60 gucken oder sowas, finden sich vielleicht auch zwei, die vielleicht auch also nicht die gleichen Ansichten haben zu solchen Themen und sich vielleicht auch mal da ein bisschen challengen können und Co. Und gleichzeitig sind die ja nicht alleine in einer Arbeitsgruppe und geben den Takt vor, sondern machen das ja auch irgendwie so im Konsens. Mhm. Das heißt natürlich auch, dass wir irgendwo eigentlich bei allen Sachen, die wir gemeinsam bearbeiten, auch einen Standardansatz haben, also irgendwie die Möglichkeit, einen Standard zu setzen oder zu definieren im freiwilligen Sinne, natürlich ganz hoch und massiv gegeben. Weil wenn ich etwas mit 5 oder 6 Leuten zusammen entwickle und die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass das auch bei 38 funktioniert, dann habe ich ja mehr oder weniger einen freien Standard gesetzt. Zum Beispiel ein Thema, wo wir im Bereich der LoRaWAN-Betrieb jetzt auch ansetzen werden und eine DIN-Norm initiieren wollen für den LoRaWAN-Betrieb. Ja. Also den technischen Betrieb von LoRaWAN-Netzen. Also noch weitergehen und jetzt nicht sagen, wir definieren für uns vielleicht intern einen kleinen Standard, sondern gucken da auch, wo kann man vielleicht irgendwie sinnvoll auch größer denken und die vielleicht auch nationaler Ebene Standards setzen. Aber so, das sind so Sachen, die geht vielleicht auch jeder für sich selber auch gar nicht einzeln an. Und in der Breite und der Vielfalt der Themen und auch irgendwie bei kommunalen Themen, das Gleiche, die Möglichkeit dadurch, dass ich halt die Kompetenzträger aus den einzelnen Häusern zusammenbekomme und damit eine sehr schlagkräftige Truppe bekomme, die sich auch gegenseitig so ein bisschen auf eine Augenhöhe entweder unterhalten können oder auch Leute dabei sitzen, die einfach auch davon profitieren. Das ist auch irgendwie in jeder Arbeitsgruppe so, dass ich auch immer mal wieder profitiere einfach davon, ohne jetzt vielleicht der Innovationstreiber oder der Informationstreiber in so einer Gruppe zu sein, dann ja aber auch einen Kompetenzzuwachs in meinem eigenen Hause dadurch habe. Und Das Zweite ist, dass das wird sich jetzt dann auch noch zeigen, wenn jetzt die ersten Arbeitsgruppen so langsam irgendwie so Zwischenergebnisse und erste Ergebnisse bekommen, dass wir die so aufbereitet, dokumentiert bekommen, dass sie wiederverwertbar für die nächsten werden. Das heißt, auch wenn ich in einer Arbeitsgruppe nicht mitgearbeitet habe, dass ich in die Lage versetzt werde, eine skizzierte Lösung aus einer Arbeitsgruppe zu verstehen, die idealerweise auch adaptieren zu können oder im Zweifel den direkten Ansprechpartner in einem anderen Hause habe. Und jetzt kommen wir wieder dazu, was du am Anfang gesagt hast. Ich habe in dem Konstrukt und in dem Verein Zugriff auf die Kontakte aus den einzelnen Häusern, die sich genau damit beschäftigen. Das heißt, du rufst jetzt zum Beispiel nicht bei einem befreundeten Stadtwerk den an, den du gerade kennst und sagst, sag mal, habt ihr nicht auch einen, der sich mit folgendem Thema auseinandergesetzt hat? Kannst du mich mal weiterleiten? Und hangelst direkt quasi so durch. Mhm. Rufst direkt den an, der dafür verantwortlich ist, der die Lösung gemacht hat oder die Lösung gemacht haben. Kannst da hinfahren, kannst das angucken. Mhm. Also auch dieses, es ist ja gar nicht so, dass wir das irgendwie alles zentralisieren wollen, dass über unseren Tisch gehen soll. Also dieser Austausch, der untereinander stattfindet, der findet ja statt, auch ohne, dass wir irgendwie da Struktur vorgeben. Also es ist nicht so, dass wir so viel Struktur vorgeben, ganz und gar nicht. Mhm. Und das ist ja auch gewünscht und das ist total gut. Also dass Leute miteinander reden, auch unabhängig von irgendwelchen Arbeitsgruppen. Mhm. Das ist auch ein Ziel.
Ihr habt auch so ein Wiki habt ihr aufgesetzt, so eine digitale Plattform, die dann auch so, habt ihr genau. Da irgendwas, ist das irgendwas Besonderes oder einfach nur ein Standard?
Ein Doku-Wiki, so ein Open-Source-Ding.
Ja,
okay. Also nichts Weltbewegendes, das wir irgendwie aufgesetzt haben. Wir wollten eigentlich für diese Kommunikationsplattform auch eine Open-Source-Variante nehmen, aber Dateiablage und Chat und Video-Tools irgendwie vernünftig miteinander zu verheiraten, kann man machen. Ist allerdings dann in dem Aufbau und der Verwaltung, in dem Customizing irgendwann so teuer gewesen, dass wir gesagt haben, da steht irgendwie auch nicht mehr dafür. Müssen wir Schlange halten. Das heißt, wir haben noch eine Teams-Plattform parallel, über die so ein bisschen, dynamischer Austausch passiert. Mhm. Und die Ergebnisdokumentation oder auch zum Beispiel Einkaufskonditionen, die wir verhandeln mit Herstellern, was wir auch tun, ist, das ist alles im Wiki dann dokumentiert.
Ja. Okay. Und was ich mich noch frage, also ich glaube, du hast es schon gesagt, es gibt ja auch viele Dinge, die eine Smart City jetzt irgendwie verhindern oder nicht voranbringen, die jetzt gar nicht mal im technologischen Bereich sind oder weil ich, keine Ahnung, ich weiß, welcher Sensor oder so, ich habe den Rahmenvertrag nicht, sondern ich höre es halt auch ganz oft, dass in der Stadt überhaupt die Leute miteinander sprechen können, die jetzt in der Stadtverwaltung in dem Amt links sitzen und im Stadtwerk rechts. Sozusagen, ich bin hier in Köln, also bis jemand dann von der Rheinenergie mit der KVB, mit der Bahn sprechen kann, ohne dass irgendwelche Vorgesetzten im Dreieck springen, weil sie sagen, hier, das ist meins, was so, das ist ja ein mega kulturelles Thema auch so. Und auch das Thema Geld. Wie kriege ich dazu, dass ich in der Stadtverwaltung, dass ich denen sage, also ich hatte letztens so ein Stadtwerk, was ein gutes Smart City Konzept hat. Über 13 Jahre haben sie es entwickelt, aber die haben am Anfang mit ihrer Stadt eine gemeinsame Vision entwickelt und sie haben gesagt, ich schütte dir Summe X aus und was da drüber ist, und das schreiben wir jetzt mal fest für die nächsten 20 Jahre, was da drüber ist, das nehme ich für diese Realisierung dieser Vision. Ne? Mhm. Und das sind ja ganz oft Themen, die haben viel mit Politik zu tun, mit Leuten auch, die mit einer gewissen Haltung nach außen gehen, Manager, die sich nicht so verstehen als irgendwie im Hintergrund Daseinsvorsorger. Das ist ja auch so ein negativer Aspekt. Sag mal, auf dieser Daseinsvorsorge, da ist ja immer viel, wir machen es im Hintergrund, wir schaffen die Möglichkeiten, aber du brauchst ja fast mehr Impuls auch. Du musst ja jetzt mal mehr nach außen gehen, indem du schreist auch nach Geld als Stadt, nach Infrastruktur, Kohle und so. Das sind ja alles auch viele weiche Faktoren. Bildet ihr das auch ab, wie man sowas schaffen kann? Oder geht es mehr so in diese technische?
Ja, wir haben so ein paar Füße in die Richtung so. Das eine ist, dass wir auch zusammen mit einer externen Firma, die sich darauf professionalisiert hat, Förderanträge und Mittel scouten. Das heißt, dass wir eigentlich auch da so eine Übersicht, so eine Datenbank aufbauen wollen, so ein bisschen aber vorkuriert. Also, dass ich irgendwie quasi auf ein paar Folien zusammengefasst habe, irgendwie, was ist der Förderantrag, wer kann sich da bewerben, wie viel Fördermittel, was sind die Zwecke, wie aufwendig ist das, dass ich einen Ansprechpartner habe, mit dem ich auch mal kurz quatschen kann. Also Verein aus, wir organisieren, wenn da interessante Sachen dabei sind, die so hochkommen, dann Webinare, die man sich einfach mal angucken kann und ich auch mal fragen kann zu den Fördermitteln irgendwie, die in diese Richtung gehen. Also das eine ist natürlich Fördermittel irgendwie ein wichtiger Punkt, um auch solche Investitionen, die sich halt nicht irgendwie kaufmännisch über 2-3 Jahre einfach oder in einem Jahr schnell rechnen, halt auch mal überbrücken zu können. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir unter anderem auch eine Arbeitsgruppe zum Beispiel ganz klar zu dem Thema haben, wie kann ich mich eigentlich zum Beispiel auch als Energieversorger, als Netzwerkpartner quasi in der Stadt verknüpfen? Wie kriege ich die Stadt an einen Tisch mit mir? Wie kriege ich die Hochschule an den Tisch? Wie kriege ich vielleicht auch die Industrie oder die Kaufmannschaft da dazu? Wie kriege ich die Studenten, die ich vielleicht auch brauche? Wie sehen so Formate aus? Das sind das, was du zum Beispiel angesprochen hast, wo es auch Vereine oder GmbHs gibt, so eine Digitalagentur in Heidelberg, der Energieplatz in Lübeck. Ja, solche Sachen, solche Formate, wie kriege ich die überhaupt an den Start? Wie kann ich da irgendwie auch zu einem, dann darüber solche Projekte initiieren, steuern, aber auch finanzieren aus mir, aus der Stadt heraus und auch andere Möglichkeiten schaffen? Oder wie können zum Beispiel so ein Thema wie so ein Hackathon, wie kann sowas.
Genau, da dachte ich jetzt gerade dran. Ja, genau. Kannst du auch nochmal erzählen? Also, ich meine, die meisten wissen es vielleicht, aber dass ihr Münster macht. Seit wie vielen Jahren macht ihr jetzt diesen Münster-Hack?
Dieses Jahr das fünfte Jahr.
Fünfte Jahr.
Wir haben Jubiläum.
Ja. Und mit dem Alex, und da habe ich ja auch schon gesprochen, das war ja wirklich ein super Mittel oder super Weg, um die Stadt irgendwie sozusagen mal. Ja, so ein bisschen aufzuwecken und die verschiedenen Rollen und Akteure an einen Tisch zu kriegen und auch vielleicht dem einen oder anderen auch mal eine Bühne zu geben. Also einfach so ein bisschen da Bewegung in diese ganze Sache zu bekommen. Das speist ihr sicherlich auch als Positivbeispiel in diesem Verein mit ein, oder?
Ja, total. Also das ist, ich meine, wir haben in Münster haben wir das ja aus einer Dreierkonstellation quasi privat engagiert, natürlich mit einem starken Rückenhalt der Itemsbau auf unserer Seite und der Sebastian Köffer als mittlerweile auch Leiter vom Digital Hub in Münster auch ja mit dem Digital Hub im Hintergrund irgendwie so an den Start gebracht. Die Stadt und die Stadtwerke waren von Anfang an auch mit dabei und haben uns unterstützt, aber das Event wird ja maßgeblich von uns dreien dann auch gemacht und entschieden und koordiniert. Und es finanziert sich selber über die Spendenein oder Spendeneinnahmen, Sponsoringgelder und Co. Mit dem Fokus halt natürlich das Thema Open Data mal so ein bisschen zu treiben und zu verankern. Das war 2017 ja auch nochmal ein bisschen was anderes. Und auch der Szene so ein bisschen so eine Bühne zu bieten und einfach auch ein geiles Event zu machen. Ne? Also wo sich so ein bisschen so die lokale Szene trifft und man Impulse geben kann. Auch in die Stadtgesellschaft mit digitalen Lösungen und Ideen, irgendwie solche Sachen mal in 2 Tagen als Idee aufzubereiten, coole Bühne zu bieten, Zuschauer, ist irgendwie, weiß ich nicht, macht auch immer Spaß, sind doch 2 coole Tage, auch anstrengend, aber irgendwie auch cool, irgendwie so mit den Leuten hoffentlich bald auch mal wieder vernünftig in Kontakt zu kommen und irgendwie ein Bier trinken zu können und Pizza essen und all das, was so dazu gehört. Das ist aber auch ein Thema, was auch viele übernommen haben. Also irgendwie, wenn man zum Beispiel nach Osnabrück guckt,
gibt es auch den Osnar-Hack?
Der Osnar-Hack findet dieses Jahr zum dritten Mal in Folge statt. Das wird richtig stark getrieben von der SWO-Netz, also der Netzgesellschaft der Stadtwerke und auch der Stadtwerke selber. Die stehen da voll hinter und treiben das. Also da ist der Initiator und der Organisator, sind das die Stadtwerke, die das natürlich auch nutzen, um überhaupt das Thema zu platzieren, so ein bisschen zu treiben. Man kriegt auch diese ganzen Verantwortlichen aus dem städtischen Umfeld mal in einer anderen Konstellation zusammen, man kann irgendwie auch mal off-topic so ein bisschen quatschen, man hat so eine Jury, die man besetzen kann. In dem Fall ist Mule auch mal dabei als Staatssekretär von Niedersachsen, der ist auch mal in der Jury gewesen. So. Also irgendwie auch so ein Thema, wo man sagen kann, dann lass doch mal partizipative digitale Stadtentwicklung wirklich machen so und die Sachen auch nachverfolgen und gucken, was man davon auch umsetzen kann. Heißt jetzt nicht, dass jeder einen Hackathon machen soll, aber es ist zumindest ein Mittel oder eine Möglichkeit, einfach mal andere Impulse da reinzugeben und vielleicht auch so ein bisschen auch mal überhaupt noch an solche Leute ranzukommen. Ne? Wenn ich jetzt eine digitale Sparte aufbauen möchte bei mir als Stadtwerk und sowas wie LoRaWAN machen möchte und Datenintegration und Plattformbetrieb und Management, dann muss ich auch irgendwann mal so mal sichtbar werden auch für solche Leute, die das können, ja, als potenzielle
dass,
Mitarbeiter.
Dass sie aber wissen, dass du sowas machst, ne?
So, und irgendwie, wer bewirbt sich dann erstmal bei einem Standardstadtwerk, das irgendwie so in dieser Richtung. Das, man muss ja ganz klar sagen, irgendwie, wenn ich Bock habe, irgendwie wirklich an diesen großen Themen zu arbeiten, Dekarbonisierung und Smart City und Co., dann bin ich beim Energieversorger, der in die Richtung unterwegs und da auch offen ist, eigentlich genau an der richtigen Stelle, wirklich effektiv was zu bauen. Ne?
Ja, theoretisch schon, aber theopraktisch halt aber manchmal nicht, weil es diesen Unternehmen oft halt an Mut und an Drive einfach fehlt. Ne? Dann bist du halt zwar und sagst, hier wäre eigentlich die Stelle, aber um dich herum empfinden das halt so ein bisschen die wenigsten. Und ich weiß immer nicht, wie da einfach mehr Power so reinkommen kann. Ich gucke dann immer, also vorhin hatte ich gesagt, Rostock mit Smile City, den, ich weiß nicht, den Bürgermeister, den Matzen oder so, den Namen habe ich schon nicht mehr so drauf, der auch Corona, solche Leute einfach, die mit einer Strahlkraft irgendwie für ihre Stadt agieren und sich auch nicht so schade sind, mit Leuten da anzulegen sozusagen. Aber da denke ich immer, wie kann das funktionieren? Die Politik wird ja dann immer gleich wieder irgendwie Knüppel zwischen die Beine werfen. Und da bin ich manchmal immer so skeptisch und oder so, denke ich immer so systemisch. Kann das überhaupt funktionieren in so einem,
Und da kann zum Beispiel so etwas wie so ein Hackathon ein gutes und harmloses Format sein, irgendwie das Thema in den Mittelpunkt zu stellen, ja, und irgendwie auch ein cooles Event zu machen, wo man sich auch hinstellen kann und auch mal ein Foto machen kann und auch Presse und keine Ahnung. Aber wo ich halt dann auch zu dem Thema einfach mal so off-topic genau mit den Leuten ein bisschen quatschen kann und das Thema mal thematisieren kann.
Ja.
Ohne dass ich jetzt in irgendeiner Ratssitzung oder in irgendeiner Aufsichtsratssitzung das Thema irgendwie anspreche und das wieder so ein formaler Weg ist.
Ja. Ja,
also auch da mal irgendwie auf einer anderen Art und Ebene irgendwie so ein Thema ans Fliegen zu bekommen. Ein schönes Mittel. Und das, wie gesagt, das ist zum Beispiel ein Thema. Und da gibt es auch eine Arbeitsgruppe zu, wo sich auch genau zu solchen Sachen ausgetauscht wird. Wer macht denn was und wie und wo und wie hat das geklappt und was hat unerwartet gut geklappt, was hat überhaupt gar nicht geklappt in die Richtung.
Okay.
Auch gut. Und um einen Punkt noch zu beantworten bei der Frage, die Möglichkeit, dass die Stadt Mitglied werden kann als assoziiertes Mitglied, ist auch ein probates Mittel. Wenn ich jetzt als Energieversorger sage, ich möchte diese Rolle einnehmen und ich möchte operativ mit der Stadt vielleicht auch die Stadt nochmal mit in solche Arbeitsgruppen reinbekommen, dass die auf einer Arbeitsgruppenebene, also städtische Mitarbeiter auch mitarbeiten können, zusammen mit Stadtwerke-Mitarbeitern oder mit anderen Stadtmitarbeitern, um auch da themenorientiert mal wieder so voranzukommen, dann kann das ein total gutes Mittel sein. Und die Städte, die bei uns Mitglied sind, da sind auch immer die dazugehörigen Stadtwerke Mitglied. Also das ist meiner Meinung nach auch eigentlich eine total super Kombination, wenn ich vor Ort was machen möchte. Ich habe die Gebietskörperschaft, ich habe die Stadt, ich habe die Verwaltung damit drin, ich habe die Hoheit und richtig was bewirken und habe eigentlich auch alles im Zugriff und ich habe mit dem Stadtwerk jemanden dabei, der auch in der Gesellschaftsform auch irgendwie mit Geldern anders agieren kann, auch irgendwie nicht in der Haushaltsplanung irgendwie so ganz verhaftet ist und auch mal Spielbudget hat. Wie du auch richtig sagst, ne? Ich kann ja auch sagen, gib mir nicht irgendwie alles an Geld wieder, sondern investiere auch in solche Themen irgendwie nochmal als Stadtwerk. Auch damit kann ich ja spielen. Ein Stadtwerk ist ein super Vehikel für solche Themen. Und ich habe jemanden, der Betrieb kann, also der Field Service kann, der kann rausfahren, der kann sich auch um solche Sensorthemen kümmern. Der macht auch jetzt schon was mit Funktechnik. Wie viele Sachen, die gemacht werden, finden auch an Prozessoptimierungen in eigenen Infrastrukturen statt. Also gerade, wie gesagt, im Niederspannungsnetz natürlich auch, aber auch im Fernwärmebereich, im Wärme, also in Gasnetzen, in Wasser- und Abwasserbereich gibt es total viel an Sachen, die man in diesem IoT-Kontext und Smart City-Kontext machen kann und machen sollte, einfach auch nur, um effektiver zu werden und um Kosten und Zeit zu sparen und irgendwie mehr Informationen zu bekommen. Viele Sachen, die ich damit aufbauen kann, zum Beispiel so ein Aufbau von so einem LoRaWAN, der Betrieb eines LoRaWAN-Netzes rechnet sich schon durch die Effizienzgewinne, wenn ich irgendwie ein paar Use Cases in meinen eigenen Infrastrukturen umsetze. So, das dann jetzt noch weiter zu nutzen für auch kommunale Anwendungsfelder, also irgendwie, wenn man es umdreht, Kommune ist jetzt vielleicht nicht der wenn man es vom Umsatz her oder von Gewinn an betrachtet, irgendwie ist ja nicht der beste Kunde, den ich haben kann oder haben will, wenn man es wirklich nur auf Zahlung angeht, aber wenn ich sinnvolle Sachen machen möchte und auch in diese Ziele einzahlen möchte mit Klimaneutralität, dann kann ich das natürlich auch übertragen auf Kommune und kann da auch in dem Bereich genau der starke Partner werden und diese Rolle einnehmen. Und ich glaube, sich zu sagen, okay, Smart City ist auch mein Part. Ich werde jetzt kein Krankenhaus wahrscheinlich betreiben, um Gesundheitsdaseinsvorsorge zu machen, aber ich kann auf dieser Basis irgendwie agieren und kann dieses Fundament setzen über diese digitale Daseinsvorsorge. Und vielleicht kann ich auch in dem reingehen und sagen, da kann ich mit Innovator sein und irgendwie das besser machen, was hier ist. Also wenn ich schönes Beispiel ist irgendwie so Wetterstationen. Irgendwie mit Wetterdaten kann fast jeder was anfangen.
Ja.
Aber Wetterdaten vor Ort habe ich kaum noch. Vor allem irgendwie vernünftige, belastbare. Also irgendwie so die Wetterstationen vom DWD, die sind irgendwie verteilt über Deutschland, die sind auch irgendwie zurückgefahren worden. Und dass ich irgendwie durch Klimawandel auch vor Ort Wetterereignisse habe, die sehr lokal begrenzt und fokussiert sind, kommt noch dazu. Das heißt, dass ich eigentlich viel mehr Daten haben muss. Starkregenerkennung ist so ein Thema zum Beispiel oder generell auch irgendwie Klimadaten. So, und wenn man sich anguckt, wer kann denn was mit Wetterdaten anfangen? So, das ist zum Beispiel interessant für mein Wasser, Netz, also Wasser, Wassererzeugung, mein Netz,
klar,
vor allem auch Abwassernetz. Das ist interessant für Fernwärme, wenn es irgendwo regnet, irgendwie wird es kälter, irgendwie, dann, ne, dann auch für die Betriebsthemen. Ich habe das im Verkehrsbereich, ich habe also Verkehrssteuerungsthemen, ich habe ÖPNV da natürlich mit drin und Verkehrslust. Ich habe Themen in der Städteplanung vielleicht auch, wo ich mit solchen Daten irgendwie viel, viel besser arbeiten kann, wenn ich lokale Daten habe. Und das sind irgendwie ein Datensatz, den ich erhebe, den ich irgendwie in alle möglichen Sachen mit reinbringen kann. Den kann ich sogar einem Bürger zur Verfügung stellen, damit er irgendwie belastbare Wetterdaten hat, die irgendwie hier aus dem Viertel kommen.
Ich weiß halt da immer nur nicht so, es gibt halt viele andere Player, auch Unternehmen, die das viel schneller besser machen können. Also wenn Adidas in ihre Turnschuhe, die von Läufern irgendwelche Sensoren, Wetter, so, dann ist es eigentlich viel geiler, wenn die das machen. Manchmal denke ich immer so, ja, wir müssen das alles aber selber machen. Es dürfen keine Firmen machen, die Firmen machen, die gewinnorientiert sind sozusagen. Und deswegen, auch wenn wir meilenweit zurück sind technologisch oder von der Verbreitung von gewissen Dingen, müssen wir da jetzt langsam so selber hinterher kraxeln. Das ist immer so ein bisschen, wo ich denke, ja, ich verstehe es einerseits, aber.
Aber die Firmen machen es ja auch nicht. Also,
das ja, ist ja genau. Immer es sind immer so Piloten, ne? Oder so Ideen, ja, fixe, genau. Fixe Ideen. Ne?
Also, klar, wenn das jetzt irgendwie Google machen würde und Google würde hier in Münster irgendwie 30 Wetterstationen aufbauen, könnte man natürlich die Daten auch nehmen, aber machen sie halt nicht. Ja. Können sie auch nicht, weil irgendwie die Wetterstationen hier vor Ort auch betreut werden müssen. Ja. Also, das ist auch wieder so ein Krux. Und das ist auch wieder ein Thema, gerade im Kontext Smart City. Hängt nicht hinter jedem sinnvollen Anwendungsfall auch ein Business Case.
Aber trotzdem
ist es ein guter Case. Machen.
Ja.
Genau, weil es total sinnvoll ist, um irgendwie Ressourcen zu schonen und effizienter zu werden und auch letztlich irgendwie den Standort, die Stadt irgendwie so zu sichern und irgendwie attraktiver zu machen. So, auch wenn da kein Business Case hinterhängt. Und die Frage ist ja dann, wie kriege ich da trotzdem diese Sachen umgesetzt und wie kriege ich auch ein Finanzierungsmodell dahinter?
Ohne dass du jemanden hast, der viel Gewinne macht und Investoren, die das dann möglich machen, ne?
Genau, und wie kriege ich das auch steuerbar umgesetzt und wie halte ich auch irgendwie so ein bisschen Kompetenzen zumindest vor, dass ich das Thema Datensouveränität und Sicherheit auch irgendwie nochmal abgedeckt bekomme. Und das ist so der Punkt, der Knackpunkt, glaube ich, wo wir ganz oft dran hängen, gerade irgendwie dieses Finanzierungsmodell, wie kriegt man es hin, dass wir zum einen sagen, wir müssen das jetzt irgendwie mal machen, wir müssen das jetzt angehen und zum anderen aber auch sagen, ja, das ist vielleicht auch nicht immer wirtschaftlich, aber es ist sinnvoll. Und als vor über 100 Jahren ein Stromnetz aufgebaut wurde, war es vielleicht auch nicht wirtschaftlich, deutschlandweise Stromnetz aufzubauen. Irgendwie trotzdem hat man es gemacht. So. Irgendwie muss man schauen, wie man natürlich da irgendwie auch mal den Dreh hinbekommt, dass vielleicht auch eine Finanzierung irgendwann mal geregelt ist, dass es sich zumindest nicht negativ darstellt. Aber da müssen wir hinkommen. Und ich glaube auch, dass das der Punkt ist, wo vor allem vor Ort sich auch einfach jemand etablieren muss und sagen muss, das nehme ich jetzt in die Hand. Darum kümmere mich. Und ich kümmere mich darum, dass diese Daten erhoben werden, dass es gemacht wird und dass es zur Verfügung gestellt wird und dass es gemanagt wird. Und ich treibe diese Themen auch an. Und ich kümmere mich jetzt einfach irgendwie hier in der Stadt. So, auch vor allem um diese sehr infrastrukturlastigen Themen. So, das ist so ein Punkt. Und kommt man zum Beispiel wieder zu dem Punkt irgendwie Klimawandel und Klimaneutralität bis 2050 und schaut sich an, wo finden überhaupt, also wo entstehen Emissionen, dann ist irgendwie Energie und Wärme und auch Verkehr mit über 50% dabei. Und wenn ich Prozessenergie noch mit dazu nehme, wenn ich irgendwie ein Industriestandort bin oder irgendwie Fertigen oder Energie für die Fertigung, Prozessenergie und auch Wärme, dann steigt das auch mal ganz gerne auf 80% hoch. So, und irgendwie, das ist ein Thema, das eh bei der Energieversorgung liegt und bei den Querverbundunternehmen. Und wenn es darum geht, diese Themen vor Ort in die Hand zu nehmen, dann kommen nicht viele in Frage, die das machen können und die dann halt hingehen und sagen, ja gut, wenn wir 30 Wetterstationen hier brauchen, dann
machen wir das halt. Ja.
Mache ich das jetzt. Und dann sorge ich dafür, dass jeder die Daten bekommt, der sie braucht.
Ja. Okay, Ralf, wir quatschen jetzt schon ziemlich lange und der Nachwuchs meldet sich jetzt bei dir auch so nach und nach. Also,
langsam,
aber wenn wir jetzt nochmal so zum Ausstieg, aber es ist schon so, ihr sucht jetzt auch noch ein paar mehr Mitglieder sozusagen, ihr seid noch nicht voll. Ich glaube auch von den Kosten ist es auch sehr überschaubar, was ihr da an Mitgliedsbeitrag aufnimmt. Gibt es irgendwelche Bedingungen eigentlich, auch wenn du sagst, ich bin Stadtwerk, ich bin Stadt, ich zahle die 2.000 oder 3.000 oder 5.000 Euro im Jahr, bin dabei und arbeite gerne mit. Gibt es noch irgendwas anderes, was?
Ja, diese mehrheitliche kommunale Beteiligung
ist
sinnvoll, also die ist halt gegeben.
Ja.
oder muss gegeben sein, genau, dann sind es irgendwie entweder 2, 4 oder 6.000, abhängig vom, vom Jahresumsatz, den man so hat. Das ist aber irgendwie alles echt überschaubar.
Ja. Sucht ihr noch irgendwie in gewissen Regionen besonders oder sagt
ihr? Ja, also mal, wir stehen so ein bisschen vor der Herausforderung, irgendwie uns so bundesweit mal irgendwie aufzubauen. Ja. Ne? Das heißt natürlich, dass wir dann, weiß ich nicht, wenn jetzt in Brandenburg irgendwie jetzt ein Mitglied dazukommt, muss man gucken, wie kriegt man in Brandenburg halt auch ein Netzwerk aufgesponnen und über das erste Mitglied nochmal so einen regionalen Cluster hin.
Ja.
Stadtwerke Kassel sind jetzt Mitglied geworden, das heißt, das erste Stadtwerk auch jetzt in Hessen.
Erstmal die Bundesländer so besetzen.
Und jetzt haben wir, also das ist jetzt das vierte Bundesland, was so dazukommt. Und grundsätzlich sind wir bundesweit offen. Wir müssen auch wachsen aufgrund, also auch mit 200 Mitarbeitern irgendwie, die ja das irgendwie auch nicht hauptberuflich machen.
Ja.
Wird man die Themen nicht irgendwie vom Tisch bekommen. Ne? Also irgendwie, wenn das aufgehen soll und wenn wir halt auch dann irgendwie natürlich die Kompetenzträger irgendwie so picken wollen, irgendwie für die Arbeitsgruppen, dann brauchen wir auch nochmal mehr Masse, ansonsten wird es auch nicht aufgehen. Und klar müssen wir gucken, dass wir da irgendwie sinnvoll wachsen. Aber das glaube ich, dass das grundsätzlich die Aussage oder die Anforderung, dass wir noch wachsen wollen und auch wachsen müssen, die ist auf jeden Fall da.
Und okay. Und jeder, der Bock und Interesse hat, der kann, du bist quasi so das Sprachrohr nach außen, kann da Kontakt mit euch über die Website aufnehmen. Ne? Ich glaube, das.
Ja, genau. Oder von irgendjemandem aus dem Vorstand oder sowas. Also ich glaube, wenn man irgendjemanden anspricht oder auch die Kollegen, also die Lea Preis, meine Stellvertreterin.
Und plant ihr irgendwie dann auch ein größeres Treffen dann nochmal, wenn nach Corona oder gibt es auch ein digitales Event, wo ihr nochmal.
Wir haben also eigentlich. Ist der Plan, dass wir um die Mitgliederversammlung halt herum auch nochmal so eine eigene Hausmesse eigentlich initiieren wollen, so einen halben Tag, in dem man nochmal so ein bisschen auch so strategische Themen so mal ansprechen kann und netzen kann oder netzwerken kann. Und das haben wir dieses Jahr leider wieder abgesagt oder in so ein Wasser fallen lassen, halt irgendwie pandemiebedingt gesagt, okay, das jetzt digital zu machen, den Aufwand, um ein cooles digitales Event auf die Beine zu bekommen, den sparen wir uns jetzt einfach mal und konzentrieren uns auf irgendwie ein paar Basics. Auch noch anstehen. Wir machen die Mitgliederversammlung komplett digital, gucken, dass wir da noch ein, zwei interessante Speaker mit reinbekommen. Haben da auch schon ein bisschen was, aber genau, das ist so das Plan intern. Also wir haben ein paar Webinare, die wir auch nach außen hin irgendwie organisieren mit Kooperationspartnern auch und Co. Planen intern auch noch so ein paar Sachen, auch vor allem, um die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen mal so ein bisschen transportieren zu können. So eine Mitgliederzeitschrift steht noch so ein bisschen in den Startlöchern. Wir bauen das komplette Marketingkonzept gerade um, also Website und solche Themen, irgendwie, dass das nochmal so ein bisschen überarbeitet wird und irgendwie auch angepasst wird.
Podcast kann ich nur empfehlen, ne? Kleinen Podcast aufzusetzen.
Keine Ahnung. Haben wir auch schon überlegt, ist aber auch nicht so ganz trivial und haben uns auch gedacht,
kann ich ja machen, ja. Kann andere machen.
Genau, schleusen wir uns in die guten Podcasts ein, die es schon gibt, irgendwie da jetzt irgendwie Konkurrenz aufzubauen, ist vielleicht auch nicht.
Ja, doch.
Also klar, viel machen kann man momentan. Limitierender Faktor ist halt auch einfach irgendwie so die Personalressourcen natürlich für diese Themen.
Ja.
Aber momentan stehen so ein paar grundlegende Themen noch an. Und wenn wir die haben, dann können wir uns irgendwie so mit solchen Sachen auch beschäftigen und nochmal angehen. Dann auch solche Themen machen.
Cool. Ich denke, wir sollten uns irgendwie nochmal zusammensetzen, wenn ein bisschen mehr Zeit wieder vergangen ist oder wenn ein bisschen weiter gewachsen hat. Ich finde es auf jeden Fall gut. Ich meine, die Quantum da, wo ich arbeite, ist auch letztlich nur so eine Beschaffungskooperationsplattform. Es gibt ganz viele dieser Art, die in verschiedensten Bereichen in diesem Ding. Und ich finde es ist völlig nachvollziehbar, dass ihr das gemacht habt. Und finde die Idee einfach gut und wünsche euch echt viel Erfolg, dass da noch mehr dazukommen.
Danke.
Ich sage erstmal danke an dich. Wir haben jetzt lange gequatscht. Es hat mir echt viel Spaß gemacht, irgendwie auch mal in Ruhe dir zuzuhören und das alles so auseinander zu polen. Ich sage mal vielen Dank. Und
danke dir für deine Zeit.
Ja, sehr, sehr gern.
Spaß gemacht.
Das war Utility 4.0, der Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft.
Wenn ihr jetzt sagt, das war doch ein ganz nettes Gespräch, nette Leute, nette Stimmung, dann vielleicht nochmal ein, zwei kleine Bitten an euch. Erstens natürlich, falls ihr nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da auf dem Kanal. Wenn ihr es gut findet, kommentiert auch mal dort rein bei Spotify oder bei Apple. Das freut uns sehr. Und wenn ihr natürlich Leute kennt, wo ihr sagt, hey, das wäre auch mal interessant, wenn die in den Podcast Utility 4.0 kommen, dann freuen wir uns, wenn ihr uns Bescheid sagt, wenn ihr uns irgendwie kontaktiert. Und dann gehen wir der Sache nach und wird auch ganz cool, wenn auch aus eurem Kreis hier Personen mal reingepusht werden, denen wir dann so ein bisschen auf den Zahn fühlen können. In diesem Sinne, alles Gute, alles Liebe.